Rüdiger,
ja?
Was hast du uns heute für einen Anfang mitgebracht?
Du, heute ist so ein Morgen, ich könnte einen Schwank nach dem anderen aus meinem Leben erzählen.
Ja,
ja,
ich
war Pilze suchen, Bernie, ich habe gestern Körbe voll Pilze gesucht, ich habe meiner Tochter, ich habe eine Fahrradlampe hinten ans Fahrrad gefummelt, ich habe ein Kabel durch den Rahmen gezogen, nur so Sachen.
Also nur super Daddington-Stories.
Das stimmt, man, ja.
Du schämst alle, die keine Familien, keine Kinder, kein Pilz, nicht in die Natur gehen.
Ja, das stimmt.
You do them dirty.
Ah, okay.
Das ist der Brennerpass hier, hast du richtig Spaß? Das ist der Brennerpass hier, hast du richtig Spaß?
Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass. Ein Podcast über Popkultur und Zeitgeschehen. Mein Name ist Bernhard Daniel Meyer und mir gegenüber sitzt er. Er ist der Manifest Actor. Die aktuelle Nummer 2 der Plansche Park Tischtennis-Weltrangliste. Der Mann, der Barfußschuhe durchaus gesellschaftsfähig gemacht hat. Deutschlands beliebtester Neurodermitiker. Der Mann mit der reizlosen Kimme der Hauskatzen, Dompteur und Carsharing-Connoisseur. Der Bürgermeister von Daddington City, er ist mit ironischer Brechung, muss man sagen, Mobilist und Militarist. Er ist der Porn-Free-Pesketarier und laut Sekundärliteratur der lustigste Mann im Internet. Er ist der Mann ohne Pflichtspieltore, es ist ihr, unser beliebter Rüdiger Rudolf.
Guten Morgen, lieber Bernie.
Heute in Pink.
Nein.
Ist es nicht pink?
Nein, das ist
Flieder pink.
Faded pink.
Faded pink.
Nee, wie heißt das? Es hatte so einen schönen Namen.
Faded pink klingt doch ganz gut.
Ja, das ist auch, heißt doch mein neues Album.
Nur mit pink Coverversion, oder?
Ja, aber tendenziell zu leise.
Ja. Wieso?
Because it's faded.
Ah, nice one. Just like a pill sind wir... Gesponsert von der Imkerei Peschel Biederer in Laberweinting, dem Honiglieferant.
Unter den Honiglieferanten.
Und ihr habt gedacht, es geht auch ohne Yoda. Imitat, geht's aber nicht. Denn
Brennerpass mit eurer Unterstützung funktioniert.
Rausrücken den Zaster, ihr müsst.
Ja. Na, müsst ihr natürlich nicht. Ihr könnt uns unterstützen per PayPal unter bernie.meyer@gmail.com oder ihr schreibt mir, dann gebe ich euch Kontoinformation. Wir haben ein schönes Thema heute, nämlich Buchhandlungen und Bücher.
Buchhandlungen und Bücher.
Ja, und dazu haben wir eingeladen Daniela Weiß, die Buchhändlerin meines Vertrauens und auch meines Herzens, kann man sagen.
Also der Platz war ein bisschen schon belegt bei mir.
Ja.
Aber wenn das aus irgendwelchen Gründen sich ändern sollte, dann wäre das auf jeden Fall meine nächste Anlaufstelle.
Daniela kenne ich noch aus Regensburger Zeiten, habe sie quasi, aber sie ist mir wieder begegnet, als sie den Büchertisch bei einer meiner Lesungen gemacht hat, die Debütlesung von Premiere, oder wie sagt man, Erstlesung, Premierenlesung, Buchpremiere,
ja, das klingt
von,
vertraut.
Von Rosalie damals. Ich spreche es Englisch aus. Mhm. Wussten viele nicht, dass man es Englisch ausspricht, ne?
Ja.
Rosalie, wie der Bob Seger Song. Und Daniela ist auch Teil des Podcasts Dunkle Heimat gewesen.
Stimmt.
Damals, ne?
Mhm.
Und heute ist sie hier.
Heute ist sie hier, sehr gut.
Und bevor wir aber dazu kommen, machen wir unseren allgemeinen Teil, ne?
Ja.
Wo wir uns...
Du sagst das so, Bernie.
Was wir erzählen, was so passiert ist in der Woche.
Ja.
Wie es uns so geht, was wir hören, was wir gucken... Was wir lesen. Nein, das mit Lesen machen wir später.
Lesen machen wir noch.
Okay, Rüdiger.
Ja?
Ich habe diese Woche gar nicht so viel zu berichten, muss ich sagen.
Was? Bernie, so kenne ich dich gar nicht.
Ja, ich weiß auch nicht, was los ist. Ich habe gar nicht so viel in petto. Deshalb gehe ich jetzt einfach mal direkt in unseren Arbeitsbereich.
Ja.
In unser Slack.
Unseren Slack.
Ja, und such mal da, was du mir so geschrieben hast.
So, oh Gott, ja.
Pass auf. Und zwar hast du mir eine Laudatio von Michael Gwistek geschickt, vom Deutschen Filmpreis 2015, die sehr launisch ist.
Ja.
Ich glaube, du willst darauf raus, dass der Mann gestorben ist, ne?
Der ist gestorben, ja.
Ja, genau. Und
aber er ist nicht wegen mir gestorben.
Nein. Und du hast mich gefragt, hast du eine Meinung zu Micha? Du nennst ihn ganz liebevoll Micha.
Ja.
Und ich muss sagen, Ich wusste rein vom Namen her noch nicht mal, wer er ist.
Hm.
Hab ihn natürlich aber anhand des Videos sofort wiedererkannt. Aber
okay.
Deshalb würde ich jetzt gern weiterleiten zu dir und
Aber kennst du Filme mit ihm? Ich kann nämlich auch ehrlich gesagt, ich kenne gar nicht so viele Filme.
Ja, aber sag doch mal ein bisschen was über ihn.
Michael Gwisdek ist verstorben. Ich habe seinen Wikipedia-Eintrag, jetzt fange ich schon wieder mit Wikipedia eingelesen. Ich sehe, Bernie macht schon den Mund auf.
Nein. Ich wollte eigentlich sagen, Wikipedia, du zitierst ja nicht.
Ich zitiere nicht. Ich habe nur gelesen, ich fand den letzten Kommentar da jetzt zu seinem Ableben, da steht ein bisschen bissig. Da steht drin, der passionierte Raucher verstarb am, ich glaube, es war der 22. September. Und irgendwie finde ich das da mal so ein bisschen so, lieber Wikipedia-Autor, das finde ich nochmal irgendwie so ein bisschen so einen reingedrückt.
Hat das was zu suchen im selben Satz mit seinem Ableben, der passionierte Raucher?
Ja, soll das ein Hinweis sein? Soll das eine Vermutung sein? Das irgendwie ist das nicht cool.
Hm.
Finde ich, genau. Ja, du, der ist, glaube ich, er ist geboren, er kommt aus Ost-Berlin in Weißensee, hat, wie das in der DDR, glaube ich, üblich war, bevor man auch zur Schauspielerei ging, noch viele andere Sachen gelernt und gearbeitet und hat wahnsinnig viel Theater gespielt, hat, glaube ich, zum Schluss am Deutschen Theater gespielt bis so, ich glaube, in die 90er. Und dann hat er frei gearbeitet und sehr viel Filme gedreht. Und war mit Corinna Harfuch eine Zeit verheiratet. Mhm. Und
das Spätzle von Henry Hübchen habe ich gelesen.
Ja, und gehört zu diesen, weißt du, als ich nach Berlin gekommen bin, Ende der 90er, es gab so Theaterstars, die ich alle nicht kannte. Hm. Dazu gehört halt auch Henry Hübchen und Corinna Harfuch und Sophie Reuss und Bernd Atschütz und wie sie alle heißen, die man da entdeckt hat. Und dachte, mein Gott, was sind das für großartige Leute, so, die ich alle nicht kannte. Und er gehört auch so dazu.
Ja, und bei all meinem Skeptizismus gegenüber der deutschen Schauspielkunst, muss ich sagen, zählst du doch lauter Leute auf dich, die mich auch beeindrucken.
Ja.
Jetzt nochmal, was für einen Film können wir denn?
Ich glaube, man muss sehen, die ich habe ihn gesehen das letzte Mal in Oh Boy. Da hat er nur quasi einen Cameo-Auftritt als nachts in der Bar, als
diese Bar-Szene, die da vorne bei uns gedreht.
Die ist nicht so weit von hier, ja.
Genau.
Wo er so eine Gestalter Nacht, so ein mystischer, geheimnisvoller alter Mann.
Ja, wo der Film übrigens eine merkwürdige Wendung nimmt, finde ich. Die nicht mehr notwendig gewesen wäre. Ich glaube, viele würden mir da widersprechen. Ich finde Oh Boy einen sehr guten Film.
Mhm.
Von Jan-Ole Gerstner, ne?
Ja.
Und dann kommt plötzlich dieser NS-Turn, na, ganz am Ende, das geht, ist ja mit diesem Gespräch in der Bar, ist es ja initiiert, ne?
Ach Gott, ja.
Wo ich nicht so genau weiß, ob das da noch rein musste.
Mhm.
Ich mein, das sage ich als jemand, der selber eine NS-Geschichte verarbeitet hat in einem Buch, aber ich weiß nicht, es kam mir vor, es wird es einfach nicht mehr in diesen Film passen.
Ja.
Aber ja, ich erinnere mich tatsächlich an die Szene und erinnere mich jetzt auch an ihn.
Na genau. Ja. Ja.
Und was hat es mit dieser, weil die Hörer haben sie ja natürlich nicht gesehen, was hat es mit dieser Rede auf sich? Vielleicht magst du das nochmal kurz zusammenfassen.
Die Rede hat eine Laudatio gehalten.
Das Jahr ist 2015, das ist wichtig, glaube ich, in dem Zusammenhang.
Genau, beim Deutschen Filmpreis 2015. und er spielt so ein bisschen so mit der, naja, er ist selber Schauspieler mit der Eitelkeit, die man hat, den Neid, den es unter Kollegen ein bisschen gibt, wenn andere nominiert sind. Es gibt natürlich auch so ein bisschen so den alten Recken, der alle Tricks und Kniffe kennt. Und er, naja, das ist auch so eine Ostberliner Art, das ich irgendwie auch ganz lustig finde, so, also nicht nur Ostberlin, aber so, na kommt Jungs, kommt mal so ein bisschen runter auf den Boden der Tatsachen. Ihr seid nominiert, aber ich sehe doch, was von euch ist und was Regie ist. So, es ist natürlich eitel, wir sind alle eitel, aber es ist auch ziemlich lustig. Und es ist so ein bisschen, und er macht das alles im Berlinerischen. Und dann wechselt er, dann tut er so, als würde die Regie ihm die Anweisung geben, er möge doch bitte Hochdeutsch sprechen. Und dann spricht er plötzlich Hochdeutsch und er klingt wie so eine ganz normale Laudatio. Und dann fällt einem mal auf, wie langweilig das dann doch meistens ist, im Vergleich zu ihm da gerade. Die Leute lachen sich kaputt.
Hm.
Und man hat schon wirklich, wirklich sehr viel schlechtere Laudatien gesehen auf deutschen Filmpreisen.
Dann hast du mir noch geschickt ein YouTube-Video, wo in der Daily Social Distancing Show, wie sie mittlerweile heißt, von Trevor Noah, wo er Michaela Cole interviewt.
Genau.
Und du hast gesagt, ich soll erst weiter gucken.
Du, ja.
Jetzt bin ich bei Folge 5, jetzt weiß ich nicht, wäre ich schon bereit für dieses Interview?
Nee, noch nicht, pass auf. Und ich auch selber habe auch das Interview nur zum Teil gesehen, weil die Folge 9 ist.
Entschuldigung, es geht um die Serie
I May Destroy You. Ja. Die Folge habe ich mittlerweile gesehen, wo es auch darum geht, in dem Interview die beiden, genau, es geht schon um die Frage, worum geht's denn eigentlich in I May Destroy You? Und man könnte natürlich als erstes sagen, naja gut, es geht um sexuellen Missbrauch. Sie spielt ja eine junge Frau, die so K.O.-Tropfen ins Getränk kriegt und missbraucht wird. Es geht aber auch, im Grunde genommen geht's um alles.
Ja,
und dann sagt die, man sagt die mir, ja, das stimmt, es geht wirklich um alles, glaubt sie auch, sie naja, so lacht auch dabei, sagt es, was natürlich ein relativ schwerer Pitch ist, wenn du irgendwann, naja, Programmdirektoren oder Sendern gegenüber sitzt. So, es geht um alles, heben auch erstmal alle die Augenbrauen. Ja, aber es stimmt auch und genau, und es geht auch darum, dass in dieser berühmten Folge 9 auch diese junge Frau, die sie da spielt, auch ein Opfer ist, aber sie ist auch innerhalb dieser Serie ein Arschloch.
Ich finde überhaupt ziemlich, das, also was ich jetzt gesehen habe in den ersten 5 Folgen, das variiert immer sehr schnell zwischen jemand, dem Unrecht angetan wird, der das aber auch,
ja,
der aber auch gut austeilt.
Ja, volle Kanne.
Ja.
Und medial und im Vollkontakt. Ja.
Ja. Und niemand ist so richtig sauber hinter den Ohren, ne?
Nee.
Das muss auch sagen, es ist ein bisschen unangenehm zu gucken manchmal.
Absolut. Also die Libido kommt allen in die Quere.
Wow.
Ja.
Das sind 6 Szenen drin, wo ich wirklich denke so, ja, wahrscheinlich ist es so, aber ich weiß gar nicht, wie ich das sehen will. Aber ja, so.
Ja, aber ja, ich finde auch das gut.
Was ich eigentlich auch nicht sehen will, ist noch mehr Donald Trump. Trotzdem interessiert mich die kommende, wie sagt man, Debate.
Ja.
Presidential Debate nennt man es, glaube ich. Und
er hat keine Steuern gezahlt. Hast du mitgekriegt heute Morgen?
Ja, oder er ist ein sehr schlechter Geschäftsmann. Irgendwie hieß es dann in der Subheadline.
Ja.
auf jeden Fall gab es die Woche 2 Sachen, die mich wirklich ein bisschen erschreckt haben. Also zum einen ist es, dass die Republikaner gesagt haben, noch bevor Trump seine Kandidatin Amy Coney Barrett nominiert hat für den Supreme Court, noch bevor er eine Kandidatin genannt hat, die Republikaner gesagt haben, ja, wir stellen uns auf jeden Fall hinter unseren Präsidenten. Und ich weiß, es braucht ja nicht mehr viel Belege dafür, dass Politik nicht mehr so ernst genommen wird im Weißen Haus, aber sich einfach hinter eh schon ein extrem, wie sagt man, Loose Cannon Präsidenten zu stellen. Die Nominierung unterstützen wir, ohne überhaupt zu wissen, wer die Nominierung ist.
Ja.
Das lässt mir mein Herz schon sehr schwer werden. Und dann gab es noch was ich dir auch geschickt hatte, dass Trump bei einer seiner Rallies gesagt hat, es war in Minnesota, muss man dazu sagen, you have good genes. You know that, right? You have good genes. A lot of it is about genes, isn't it? Don't you believe the racehorse theory? You think we're so different? You have good genes in Minnesota. Der Hintergrund ist, dass Minnesota ein Einwanderer, naja, ein selbst tituliertes Einwandererproblem hat, das er kurz vorher im Satz angesprochen hat. Und damit eigentlich ganz klar mal auf so eine schöne Goebbels-Rhetorik dann gleich übergeschwenkt ist.
Ja.
Und wenn man das so liest, und auch so die Tweets und Retweets, ist interessant, dass man, also gut, bei uns, wenn man bei uns sowas sagt, ich will jetzt nicht mit der alten Leier kommen, bei uns ginge das nicht, aber bei uns ging es nicht. You're done, wenn du damit ankommst irgendwie. Zumindest als Kanzler oder Kanzlerin. In Amerika sind da viele so Tweets, die erklären, ja, ihr müsst verstehen, das ist problematisch, weil damals im Deutschen Reich, da haben die Deutschen hatten auch so ein Ding mit Rassentheorie. Deshalb ist es nicht cool. Also ich will nicht sagen, die Amis sind dumm und man muss es ihnen immer noch mal erklären. Aber ich glaube, wir sehen oft so das Kulturprodukt, was aus Amerika kommt und hören unsere Podcasts, sehen unsere Filme, lesen unsere Bücher. Es gibt ja so viele fantastische Kunst- und Kulturschaffende dort und gehen immer davon aus, man wäre irgendwie auf einem ähnlichen Stand wie wir, rein ethisch. Und ich glaube, das ist mir schon früher aufgefallen, als ich die ersten paar Jahre, wo ich dahin gereist bin. Ich glaube, man kann das nicht, man zieht zu viele Parallelen zwischen unserer Gesellschaft. Nicht, ich will gar nicht sagen, dass unsere besser ist oder so, aber das ist nicht dieselbe Art von Gesellschaft. Und ich glaube, wenn man hier so fassungslos immer die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, wie können denn Leute den noch wählen und wie kann denn das sein und überhaupt? Und guck mal, wie blöd der aussieht. Kann man so jemanden wählen, der so blöd aussieht? Das macht so Spaß. Aber ich glaube, tatsächlich, wir haben es da mit einer anderen, Achtung, Mentalität zu tun. Das ist mir da wieder bewusst geworden, wie sehr man auch nach diesem offensichtlich super rassistischen Quatsch auch noch wirklich erklären musste, warum das jetzt problematisch ist. Und warum dann aber immer noch Leute in Kommentaren schreiben, naja, komm, Entschuldigung.
Ja.
Das meint's ja nicht so. Oder als er auch die Woche gesagt hat, es wird keine friedliche Machtübernahme geben oder Machtübergabe geben und so. Da auch Amerikaner, also schlaue Amerikaner gehört habe, die gesagt haben, naja, der ist halt irgendwie, der reagiert nur auf diese Frage, was passiert, wenn er abgewählt wird. Natürlich ist es eine Frage, die ihn emotional sehr, sehr unglücklich macht und natürlich reagiert er impulsiv und sagt, naja, also so einfach gehe ich nicht aus dem Amt. Mehr will er damit nicht sagen. Dass er damit natürlich mit so einem Satz die jegliche Grundfeste amerikanischer Demokratie unterminiert, sabotiert. Man sagt so, klar, natürlich macht er das, aber ja, ist ja Trump, ne? Also wie viel man da schon einfach hinnimmt mittlerweile auch oder immer hingenommen hat. Das ist eigentlich das, was mich wirklich mehr schockiert als der Typ selber, weil der ist ja wirklich, wie haben wir neulich gesagt, unhinged.
Ich hoffe nur, dass es noch genug Leute gibt, die stark genug sind, ihm da Paroli zu bieten.
Ja.
Weil man muss richtig aktiv dagegen gehen, weil sonst wird er sich alles nehmen, was er kann.
Ja.
Und das ist jetzt eine super Weisheit, aber ist so.
Es ist sehr tragisch, dass er noch nicht, dass er das alles nehmen, was er will, noch nicht mal besonders schlau und trickreich anstellt. Das ist eigentlich, das schlimme Fazit ist, dass du es tatsächlich noch nicht mal besonders schlau anstellen musst, um so weit zu kommen wie er. Mhm. Ja? Ich glaube, jemand wie jetzt der Vergleich
zu
Putin hinkt vielleicht, aber jemand wie Putin, den würde ich so ein bisschen als schlau, verschlagen, trickreich, intrigant, manipulativ, demagogisch irgendwie bezeichnen. Also dem unterstelle ich bei allem seinem Machtstreben einen gewissen Intellekt.
Er hat eine grundsolide Ausbildung, Putin.
Ja, klar. Und der andere ist tatsächlich nur, das heißt nur, ja doch, ich glaube, er ist nur ein Schaumschläger. Mhm. Und es ist lustig, weil als Don Winslow seinen
Roman… Ja, ein Schaumschläger mit ganz richtig verdorbenen Werten, ja.
Ja, als Don Winslow seinen Roman geschrieben hat, The Border, hat er angefangen, als Trump gerade, und es kommt auch, wird auch so im Buch beschrieben, als Trump gerade so in seinem Presidential Candidate Race war. Und als er dann gewählt ist, sagt einer der oberen Amtsinhaber, ich glaube, weiß gar nicht, was das ist, ist der Chef, das ist jetzt nicht der Chef des DEA, ich weiß nicht, sagt so, na gut, jetzt haben wir, doch, es ist Arthur Keller, genau, sagt die Hauptfigur, der Chef des DEA, sagt, naja, jetzt haben wir einen Faschisten, einen Rassisten und einen Nazi im Amt.
Mhm.
What to do next?
Mhm.
Ja. Gut. Rüdiger, wie stehst du zu David Fincher? Nee, warte, ich muss noch was anderes. Und zwar, ich habe noch einen kurzen Tipp. Die Woche ist ja auch das Urteil wegen dem Mord an Breonna Taylor gefällt worden in Amerika.
Und ja.
Die Polizisten kamen glimpflich davon, sagen wir mal so.
Ja.
Und ich will da mich gar nicht dazu äußern, weil da bin ich nicht kompetent dafür. Aber es gibt einen schönen Podcast, der heißt Higher Learning. Da der TV-Moderator Van Lathan und die ehemalige Bachelorette, glaube ich, sagt man, Rachel Lindsay, die reden über Black Culture in ihrem Podcast und die haben eine ganze Folge über Breonna Taylor und das ist tatsächlich, das ist ein bisschen polemisch, aber es ist sehr hörenswert und es ist ein ganz, er sagt so, Van Lathan sagt so, naja, viele sagen, White Supremacy ist so der dunkle Teil Amerikas, Dark Part of America, und er sagt so, also quasi so die Nacht, ne, die dieses Land stellenweise umhüllt und sagt, das ist Quatsch. White Supremacy ist die strahlende Sonne, unter der sich die meisten Leute dieses Landes einfach schön wärmen. Und es ist the most obvious fucking thing on earth.
Ja.
Das, was du am deutlichsten siehst. Und es ist eben gar kein dunkler Part, der hin und wieder hervortritt.
Und das kann man ja genauso auf das, was wir gerade über Trump gesagt haben. So, es passiert alles in the plain open eigentlich.
Ja.
So.
Genau.
Ist auch jetzt, dass er, gut, jetzt gibt's anscheinend Dokumente, jetzt kann man es versuchen irgendwie zu beweisen, dass er nie Steuern gezahlt hat und dass er das alles so hinbiegt und so, aber es also gewusst hat, dass, ja, wir wissen alles passiert. Die großen schlimmen Dinge passieren oft in the plain open, unter den Augen der Öffentlichkeit.
Ja, ich finde, Verschwörungstheorien machen weniger Sinn denn je, seit Trump
deshalb,
im Amt
absolut.
Ist.
Absolut. Deshalb wirklich, ich glaube, das ist wirklich eigentlich, weil ich ganz allgemein so an Verschwörungstheorien, ich glaube, die schlimmen Sachen passieren immer völlig offensichtlich.
Ja. Ich lese gerade ein Buch, das heißt Fake Facts.
Ja. Ich sehe es da hinten stehen.
Ja.
Ich sehe schon, wir sind in Vorbereitung.
Pier Lamberti und Katharina Nocun haben es geschrieben.
Ja.
Es geht tatsächlich um die Psychologie von Verschwörungsideologien.
Cool.
Und, von QAnon bis Corona, aber bis auch klassische Sachen. Und das ist ein gut geschriebenes Buch. Also gerade psychologisch wird mir das alles sehr gut aufbereitet. Und okay. So dass ich es auch verstehe. Tatsächlich.
Sehr gut.
Nicht
unwichtig.
Ich habe, ich glaube, wir warten noch mit, ich wollte was zu David Fincher fragen.
Ja.
Weil ich gerade so David Fincher Wochen auf TheRinger.com sind.
Okay.
Und ich habe David Fincher Filme gesehen, aber Daniela ist ein großer Filmbuff.
Ah.
Da warten wir einfach, bis Daniela da ist.
Okay.
Ich habe noch einen musikalischen Tipp für unsere Hörer und Hörerinnen.
Sag mal.
HörerInnen. Kennst du jemanden, der namens Betteroff oder Betteroff, glaube ich.
Betteroff im so osteuropäischer Name oder I'm better off.
Nee, ich denke als osteuropäischer Name.
Nein, ich glaube nicht.
Ist ein junger Mann, Mitte 20, macht Musik, die klingt so zwischen Joy Division und Interpol, also so Post-Rock, sagt man ja gerne mal.
Aha.
Und der macht deutsche Texte, hat ein wahnsinnig gutes Lied, das heißt Viertel nach irgendwas.
Das gefällt mir jetzt schon, ja.
Das ist richtig gut. Das okay. ist also, ich hatte gestern ein kurzes Gespräch, wo mein renitenter Junior mir gesagt hat, er findet deutsche Texte eigentlich trashig.
Ja.
Und dann habe ich versucht, ich muss ihm irgendwas gegenhalten, weil das kann ich so, ich bin ja auch nicht der größte Fan von deutschsprachiger Musik, aber es liegt jetzt nicht an der Sprache, sondern glaube ich einfach, dass vielleicht versteht man zu viel, vielleicht texten die Leute nicht ausreichend genug, vielleicht gibt es zu viel melancholischen Deutschpop, der mir auf die Nerven geht. Aber ich wollte ihm was dagegen halten, was mir wirklich gut gefällt vom Text. Und dann habe ich ihm dieses Lied vorgespielt. Und nicht, dass ihn das jetzt so beeindruckt hätte, aber mir gefällt es ganz gut. Ich glaube, der Refrain geht, warte mal, ich gucke das nochmal nach, damit ich nichts falsch sage. Der Refrain geht, doch es ist alles zu spät. Ich bin die pure Langeweile, das Einzige, jetzt habe ich es vergessen, ist, ich ertrage mich so schlecht alleine. Warte, ich rufe es auf, weil das ist jetzt gerade schwierig.
Das auch.
Ja, pass auf.
Aber es klingt gut.
Genau. Also, an mir geht alles vorbei, ich bin die pure Langeweile. Das Einzige, was ich weiß, ich ertrage mich nicht alleine.
Ja, das stimmt doch. Oder? Ja.
Bei mir?
Ja.
Für mich selber?
Nein, das, was du eben gesagt hast, wo du nicht sicher bist, ob es stimmt, jetzt hast du es vorgelesen, ich glaube, es ist identisch.
Also den Schluss auf mich habe ich noch gar nicht gezogen, ob das jetzt auf mich so zutrifft.
Nee, das hatte ich auch noch nicht dran gedacht.
Und die nächste Strophe ist, ein warmer Wind weht, legt sich warm auf deine Stirn, ein warmer Wind weht, kommt nachts durch dein Fenster herein und irgendwie würde ich das gerne sein. Doch es ist alles vorbei, ich bin die pure Langeweile, das Einzige, was ich weiß, ich ertrage mich nicht alleine. Das finde ich wahnsinnig. Das finde ich wahnsinnig gut.
Das ist doch eigentlich eine gute Überleitung auf den Gast.
Ja, weil wir uns ja nicht alleine.
Weil wir uns nicht alleine ertragen.
Ertragen, okay. Und jetzt ist sie bei uns. Daniela Weiß von der Buchhandlung Montag. Und nicht Daniela Montag, wie Rüge. Früher mal annahm.
Die Buchhandlung heißt Montag, genau. Also ich habe gedacht, du heißt so.
Ja.
Aber dann, wenn das nicht stimmt, dann habe ich den zweiten Tipp, warum deine Buchhandlung Montag heißt.
Ja, oh, jetzt bin ich gespannt.
Ihr habt Montagsruhetag.
Auch, aber das haben wir jetzt neuerdings erst. Vorher hatten wir offen am Montag. Also
Hallo Daniela übrigens.
Hallo Bernie, hallo Rüdiger.
Hallo
Schön,
Daniela.
Dass ich da sein darf.
Schön, dass du da bist.
So, was ist denn dann der wahre Grund, warum die Buchhandlung Montag heißt?
Na, das ist ein literarischer Grund. Die Grundlage geht auf ein Buch zurück. Wollt ihr noch raten oder soll ich es gleich verraten?
Warte mal,
ich weiß es ja, ich darf
weiß,
ja nicht
ich raten. Ich weiß es, das Sams.
Ach, knapp daneben.
Klaus,
aber wirklich.
Klaus, but no cigar.
Aber nur ganz knapp. Nee, Bradbury.
Ah.
Fahrenheit 451, ein relativ bekannter Roman von Ray Bradbury. Und die Filmgalerie 451 gibt es ja schon. Deswegen war die Überlegung, Buchgalerie 451 sich zu nennen, ein bisschen lame. Wir wollten jetzt auch nicht unbedingt immer, kann man bei euch auch Videos ausleihen. Dann dachten wir aber, weil das Buch uns beide total gepackt hatte und für uns total wichtig war, was können wir denn daraus irgendwie noch rausziehen? Und der Hauptprotagonist heißt Guy Montag.
Sehr
und
gut.
Deswegen nicht Guy, sondern Montag.
Montag.
Okay. Bevor wir zum Thema Büchern Bücher und deiner Buchhandlung kommen. Wir waren noch so im Gespräch, weil ich hatte diese Woche eine Menge Artikel zu über David Fincher gelesen und auch zwei Filme von ihm retrospektiv geschaut. Was ist so dein, wie stehst du zu David Fincher?
Mal gut, mal nicht so gut. Also der hat ein paar gute Sachen gemacht, aber ich finde jetzt nicht durchgehend alles von ihm packend.
Ich nenne dir mal ein paar Sachen.
Mach mal.
Fight Club?
Ja, der ist toll.
Ja?
Ja.
Da hat diese Woche
bin jemand, ich auch reingefallen, muss ich sagen.
Da hat diese Woche jemand geschrieben, das ist kein Film, das ist eigentlich nur eine Polemik. Gone Girl?
Zwiegespalten.
Ja?
Ja.
Ich habe ihn die Woche nochmal gesehen. Rüdiger, hast du Gone Girl gesehen?
Leider nicht.
Ich habe ihn die Woche nochmal gesehen. Es ist eigentlich schon echt, es ist ein irrer Film. Also erstens mal, wenn man den Film liest, auch als Kommentar auf, wie die Medien mit Ben Affleck umgehen und vice versa. Es ist ein bisschen Ben Affleck Biopic. Und der hat ja stopft so viel Weisheiten über amerikanische Gesellschaft, über die Ehe und sonst irgendwie, dass ich gar nicht weiß, ob mir das am Ende vielleicht ein bisschen zu viel alles ist, aber es ist trotzdem ein irrer Film. Es ist eigentlich schon sehr, sehr, sehr kurzweilig.
Ja, aber ist genau der Stichpunkt. Mir war der damals zu überladen.
Ist wahnsinnig überladen, aber genau das finde ich eigentlich ganz, ganz geil. Okay, weiter. Social Network?
Habe ich nicht gesehen.
Ah, super Film. Über den sprechen wir nächste Woche, Rüdiger, wenn wir unser Social Media Spezial machen.
Das stimmt.
Da gucken wir das Social Dilemma, diese Netflix-Doku und das Social Network.
Ja.
Da hat David Fincher mit Aaron Sorkin gemacht. Aaron Sorkin, der Gott des Dialogs. Seven?
Total gut.
Hast du Seven gesehen, Rüdiger?
Ja.
Dann habe ich mehrmals gesehen.
Ich habe Seven das erste Mal gesehen, seit er damals im Kino lief, letzte Woche. Und ich weiß noch, dass mir jemand gesagt hat am Telefon, was du guckst jetzt Seven, es war so 21 Uhr, ich würde dich jetzt nicht machen. Geh lieber ins Bett und guck nicht weiter. Und ich habe noch 20 Minuten weitergeguckt und tatsächlich war so, ich habe die ganze Nacht irgendwie bin ich wieder aufgewacht und hatte Bilder von Seven im Kopf. Damals war ich wahrscheinlich hartgesottener, da gab es ja viele so Serienkiller-Filme zu der Zeit. Anfang 2000, Ende der 90er oder so, ging diese Serienkiller-Welle im Kino ja so ein bisschen los und wo alles ein bisschen brutaler und düsterer war. Aber ich hatte nicht in Erinnerung, dass der dermaßen trostlos ist, der Film.
Na, der ist
der dermaßen nihilistisch und trostlos, ja, und finster und furchtbar und.
Na, der ist vor allem unangenehm. Also der ist für einen selber unangenehm, den weiterzugucken. Und ich glaube, das ist der Punkt, warum man dann nicht mehr hinschauen möchte, weil man selber, man will es nicht sehen, man fühlt sich aber selber auch so angesprochen die ganze Zeit.
Aber ist das nicht toll, wie auch im Nachhinein, wie gut der Film besetzt ist mit Kevin Spacey?
Ja, absolut.
Das, worüber wir eben geredet haben, das passiert immer in the plane open.
Ja.
Okay,
ein gut. Bisschen, ja, gut.
Der Schritt vor.
Weit hergeholt. Gut. Aber
damals dachte ich, war mir der Film zu, Achtung, effekthascherisch. Weiß nicht, ob man das Wort noch sagt.
Das,
ich dachte so,
ich glaub, das alles ist sagt so, man noch im Zusammenhang mit David Fincher.
Ja, so stylisch. So Musikvideo, er war ja Musikvideo-Regisseur, wir haben ja gerade gesehen, er hat Freedom von George Michael gemacht, mal diverse Madonna-Videos. Du hast, glaube ich, noch die Gypsy Kings eingeworfen.
Bamboleo.
Paula Abdul, Straight Up, eins meiner Lieblingsmusikvideos. Auf jeden Fall war mir das Ganze, mir war das alles ein bisschen, da war eine Brad Pitt auch noch dabei, es war gerade so ein bisschen der Mann der Stunde, es war alles so stylisch und so super, so Zwangs-Noir fand ich es damals, aber da tut man dem Film Unrecht. Das ist wirklich, das ist schon so ein kleines Kunstwerk, der Film. Ja. Und was ich auch so nervig fand an diese Dynamik kam mir ein bisschen aufgesetzt vor. So der absolut stoische, ruhige, mehr als latent depressive Morgan Freeman in diesem Film und dieser quirlige und so ein bisschen, ein bisschen hohle Brad Pitt auch, diese Polizistenfigur, die er verkörpert. Da habe ich zu sehr die Schauspieler gesehen und zu wenig die Rollen. Wenn ich das jetzt nochmal sehe, muss ich sagen, das ist absolut fantastisch, die Dynamik der beiden. Das ist wirklich richtig, richtig gut, wie die das spielen. Auch Brad Pitt, der so ständig so nervös ist und immer das Richtige machen will, aber auch so ein bisschen so ein Illiterat ist. Es gibt so eine wahnsinnig tolle Szene, die, glaube ich, echt nur jemand wie Fincher macht. In jedem anderen Film total banal. Morgan Freeman geht in die Bibliothek und sucht sich gewisse Bücher raus, so von Dante, Dantes Inferno bis Paradise Lost, den ganzen Kram halt, ne, ganzen Gothic-Zeugs. Und Fincher unterlegt das mit Musik. Es ist irgendeine Bach-Fuge, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und das ist fast eine der besten Szenen, dieses dieses Buch, dieses Films, obwohl er nichts anderes macht, als in der Bibliothek nach etwas zu suchen, aber begleitet von dieser klassischen Musik. Es ist so toll. Und im nächsten Moment ist es aber auch wieder Brad Pitt, der dann sagt, ah, du mit deinen scheiß Büchern irgendwie. Es ist immer so eine leichte Aversion, gegen Bücher zu spüren bei Brad Pitt. Also, was ich sagen will, das ist einfach tatsächlich, der ist wahnsinnig gut austariert, der hat einen super Rhythmus, der hat eine tolle Ästhetik. Ich habe diesen Film echt schwer unterschätzt. Ich hätte den nicht unter wirklich tollen Film eingeordnet, aber ich musste das jetzt nach meinem Rewatch nochmal anders beurteilen. Und was ich nie wieder gesehen habe nach dem Kinostart damals, ist Fight Club tatsächlich. Da würde ich mich mal interessieren, wie der jetzt so wirkt. Auch so, die Zeiten haben sich ein bisschen geändert.
Ich gucke mir ab und zu auf YouTube an das Training, den Trainingsplan von Brad Pitt, um sich vorzubereiten auf Fight Club. Brad Pitt sagt
ab und zu sogar.
Ab und zu, ja. Brad Pitt sagt selber, auch im Zusammenhang mit dem letzten Tarantino-Film hier, hat er auch gesagt, also das Programm, das würde er nicht nochmal machen. Das war ein irrsinniges Training in Verbindung mit doch wirklich sehr wenig Kalorien, das ihn zu diesem Körper gebracht hat.
Ja.
Ansonsten aber auch, ich finde ihn auch einen guten Film. Eigentlich, wenn ich mir die Liste der Filmografie durchlese, mein Lieblingsfilm von David Fincher.
Aber hast
Wobei
du
mir
denn,
auch einige fehlen.
Hast du den nochmal gesehen? Oder auch nur ich das eine Mal?
Ich glaube einmal im Kino und dann irgendwann mal irgendwo hängen geblieben, noch mal eine halbe Stunde gesehen, nicht den ganzen Film als solches. Aber ich bin auch drauf reingefallen, natürlich.
Ja. Habt ihr Zodiac gesehen?
Ja.
Nein.
Ihr seid ein guter Film auch. Zodiac ist eigentlich fast der beste Serienkiller-Film. Der hat so eine Ruhe und in der Ruhe liegt echt so viel Kraft, um das Sprichwort zu bemühen. Und vor allem wechselt er im Prinzip ständig den Hauptdarsteller. Das ist schon sehr lustig. Einmal geht es irgendwie um Mark Ruffalo, dann geht es irgendwie um Robert Downey Jr., dann ist Jake Gyllenhaal der Main Character. Mhm. Und es gibt auch, das kann man vorwegnehmen, keine richtige Resolution für den Film.
Nee, stimmt. Aber ich weiß gar nicht, wie ist Zodiac letztlich, ich meine, es ist ja ein realer Serienmörder, den es wirklich gab.
Der Zodiac-Killer?
Genau, wie war die Aufklärung? Also vielleicht, ist der jemals gefasst worden?
Ich müsste jetzt mal direkt, ja, so ist er schon, aber vielleicht war das auch erst ganz spät, das müsste ich nachschauen. Auf jeden Fall, Zodiac ist ja quasi der geistige Vorläufer zu Mindhunter, der Netflix-Serie von Fincher, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast.
Die habe ich auch gesehen damals.
Und ich weiß nicht, da hat jemand in einem Podcast was ganz Tolles über Mindhunter gesagt. Er hat so gesagt, Mindhunter ist für ihn eine Serie darüber, wie die amerikanische Gesellschaft, also wie die einen Riss kriegt oder beziehungsweise dieser Riss aufwellt und aus diesem Riss kriegt eine ganz finstere Realität, mit der man sich bis heute auseinandersetzen muss. Das ist quasi eine Serie über eine zerrissene Gesellschaft.
Das waren die 50er damals, oder?
Mindhunter, bei Zodiac, das waren, glaube ich, die 60er, also Ende der 60er. Und Mindhunter spielt, glaube ich,
Ende der 60er ist Zodiac.
Wir sind schon bei Mindhunter, weil es darum geht, dass das FBI das Profiling quasi eingeführt hat.
Stimmt, genau.
Ja. Ich lese gerade, der Serienkiller, man hatte jemanden identifiziert, bevor es aber zur ersten Anhörung kam, ist der an einem Herzinfarkt gestorben. Es war aber so, sobald er tot war, hat Graysmith, nebenan ein Betroffener, nie wieder anonyme Anrufe bekommen. Es liegt nahe, dass er es wirklich war.
Okay.
Also meine drei Lieblings-Fincher-Filme sind tatsächlich Gone Girl, Social Network und Zodiac. Die hast du ja alle drei nicht gesehen, oder?
Nein, ich muss passen.
Wow, da ist ein Ritt vor dir.
Weil es ein bisschen ist, wie Daniela vorhin gesagt hat. Ich habe so ein paar Sachen gesehen und ich fand die ein bisschen effekthascherisch. Also ja, auch Sieben zum Beispiel. Aber mir fehlen offensichtlich die richtigen.
Das sind die drei wenigsten effekthascherischen Filme.
Sieben und The Game. The Game fand ich dann, und Panic Room fand ich auch nicht gut.
Ich habe den auch.
Also Game fand ich richtig, richtig, richtig amüsant. Hat mir eigentlich echt gut
aber
gefallen.
Wann habt ihr denn die Filme gesehen? Ich habe die gesehen, als die ins Kino kamen. Ich war ja echt noch jung. Ich kann es gar nicht vergleichen, wie ich die heute. Also Game habe ich einmal gesehen und Panic Room auch nur einmal.
Ich glaube, Fincher-Filme sind tatsächlich so stylisch, dass selbst wenn man sie damals ein bisschen als überstilisiert betrachtet, muss man, glaube ich, jetzt sagen, im Fall von Sieben ging es mir so, dass sie genau deswegen eigentlich sehr gut gealtert sind, weil sie eigentlich jetzt durch so eine hohe Stilistik einfach sehr, sehr zeitlos dann so, sehr gut konservierbar waren. Also das sind drei wirklich, wirklich gute Filme. Benjamin Button ist übrigens auch von ihm. Das ist der einzige, der mich jetzt gar nicht so gekickt hat.
Den habe ich nicht gesehen.
Da, wo Brad Pitt rückwärts durch die Zeit altert. Okay, gut. Aber
genug. Auch Romanvorlage, ne?
Ja.
Ja, ich habe aber auch vergessen.
Von, ja.
Vielleicht warst du es. Ja, aber Seven auch, Gone Girl auch, Social Network.
Ja, also Gone Girl,
alles, genau. Ja. Okay, gut.
Ich dachte, ich wollte eine Überleitung zum
Bücher. Ach so. Gut. Gut. Fair enough. Okay, jetzt aber zu den Büchern. Daniela, du leitest die Buchhandlung Montag, kann man, oder sie gehört dir, kann man das so sagen? Du hast eine Partnerin?
Ja.
Noch?
Also noch.
Ja?
Bis Ende September, also übermorgen.
Und dann fliegst du solo.
Und dann. Genau. Ja.
Wenn du jetzt auf dein Leben zurückblickst.
Geil.
In deinem hohen Alter.
Würdest du sagen, ich mache nochmal eine Buchhandlung? Ist genau das, worauf ich Bock habe. Es war die perfekte Entscheidung. Oder würdest du sagen, naja, weiß nicht, vielleicht gehe ich doch lieber in Musical-Bereich.
Wo ich doch so gut singen kann. Ja. Genau. Ich wollte tatsächlich nie eine Buchhandlung aufmachen. Ich wollte nie eine Buchhandlung haben. Ich fand es immer ganz entspannend, irgendwo in der Buchhandlung zu arbeiten und einfach kommen und gehen zu können, wie es mir so mehr oder weniger passt. Also das Privileg hatte ich damals, zumindest in der Buchhandlung, wo ich gearbeitet habe. Dann habe ich ganz lang gar nicht mehr im Buchhandel gearbeitet. Und dann kam halt irgendwann die Idee, ja, was mache ich jetzt? Jetzt irgendwie zieht es mich trotzdem wieder zu den Büchern. Und da, ab da konnte ich mir nicht mehr vorstellen, angestellt zu arbeiten, weil ich glaube, nicht daran geglaubt habe, dass es irgendwo eine Buchhandlung gibt, wo ich sozusagen diese Art von Angestellten-Dasein weitermachen kann, wie ich das damals gemacht hatte. Es war eher utopisch. Und dann war es eigentlich der zwingende Grund oder die zwingende Überlegung zu sagen, okay, dann mache ich es selber. Und das ist perfekt. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so geil ist, eine Buchhandlung zu haben, tatsächlich.
Hm. Jetzt weiß ich aber natürlich aus, wir kennen es ja schon eine Weile auch, dass es so finanziell schon manchmal auch so ein bisschen so ein Struggle ist.
Genau, wir wollen dich jetzt festnageln.
Und du auch jetzt nicht so ist, dass du jetzt reich geworden oder ihr nicht reich geworden seid.
Nee,
Zeit. Also was, deshalb jetzt, was tröstet euch darüber hinweg, wenn es mal irgendwie, wenn man jetzt gerade nicht so die Villa am Schlachtensee in Aussicht steht? Also was ist das Tolle an der Buchhandlung, was das Finanzielle gar nicht so wichtig sein lässt letztlich?
Ich glaube, das Finanzielle ist vorher schon nie wichtig gewesen, sondern mir war zumindest immer wichtig, dass ich was mache, was mir wirklich Spaß macht und wo ich jetzt nicht das Gefühl habe, ich gehe jetzt von aus der Haustür raus und in die Arbeit. Also irgendwie sollte das schon so übergangslos sein, Arbeit und der Rest. Und das ist halt mit der Buchhandlung tatsächlich gelungen und dann verzichte ich gern auf die Villa am Schlachtensee. Also klar, es macht keinen Sinn, wenn am Ende des Monats das Geld nicht reicht, damit man die Miete bezahlen kann, aber so ist es nicht. Also die Miete können wir bezahlen, es ist schon knapp für zwei Leute, es wird aber jetzt auch immer besser. Also wenn man diese 5-Jahres-Hürde irgendwann mal geschafft hat und man ist in einem, man muss ja auch dazu sagen, es kommt immer darauf an, wo man die Buchhandlung hat. Wie viele Buchhandlungen gibt es im Umkreis? In welchem Ort ist man? Und wir befinden uns jetzt hier im Prenzlauer Berg, wo um uns rum 6 andere Buchhandlungen sind. Das ist natürlich schon einigermaßen sportlich, da auch noch eine zu eröffnen. Das wäre einfacher vermutlich in einem Bezirk, wo es weniger Buchhandlungen gibt. Auf der anderen Seite braucht man auch einen Bezirk, wo Leute wohnen, die sich noch Bücher kaufen. Das gibt jetzt auch nicht, die gibt es auch nicht überall. Hm. Und so gesehen war es trotzdem der richtige Standpunkt der richtige Standort meiner Meinung nach, dort die Buchhandlung zu eröffnen. Und klar, es hat halt ein bisschen gedauert, bis sich das alles etabliert hat, aber jetzt kann man schon davon leben.
Es ist ja auch, also für mich funktioniert ja die Buchhandlung auch irgendwie so als Café.
Ist ja auch ein Café.
Ein Ort der Begegnung. Wie ist das, hat sich das so ergeben oder wolltest du von Anfang an, dass da Leute Kaffee trinken und sitzen und auch bleiben und präsent sind?
Ja, ursprünglich war der Plan eher der, dass wir das größer angelegt hatten. Also wir hatten jetzt nicht vor, eine 35 Quadratmeter große Buchhandlung zu gründen. Also wir dachten mehr so an das Dreifache. Aber das war, zum einen gab es die Räumlichkeiten nicht so sehr und zum anderen waren sie, wenn sie es gab, eben nicht bezahlbar. Und irgendwann kam eine Freundin und meinte so, du, hier in der Pappelallee, da wird das so ein Laden frei. Guckt euch den nochmal an, der ist total gut geschnitten. Ich dachte, ich kipp hinten über. Ich dachte, ja, wir können auch in einen Wandschrank unsere Buchhandlung aufmachen. Es war wirklich total klein. Das war eine Galerie vorher mit einer Kaffeebar, die schon drin war. Aber man muss tatsächlich sagen, für die 35 Quadratmeter war es exakt total geil geschnitten. Und man konnte sich das schon vorstellen, dass es funktioniert. Vielleicht jetzt weniger mit dem großen Café, das wir geplant haben, sondern dann eher halt nur mit der Kaffeebar. Und so haben wir es dann auch umgesetzt. Und ja, klar, würde ich mir manchmal wünschen, ich hätte ein paar Quadratmeter mehr und es würde sich ein bisschen besser verteilen. Aber andererseits ist es eigentlich auch egal. Also ich finde es gar nicht schlimm, nur so wenig Quadratmeter zu haben.
Habt ihr einen Schwerpunkt auf, was Bücher betrifft? Ich ging ja neulich, ich habe ja neulich zu dir gesagt, dass ihr, und ich habe es auch immer anderen Leuten so erzählt, dass ihr so ein bisschen eine feministisch orientierte Buchhandlung seid. Und dann hast du mich aber korrigiert, hast gesagt, das findest du gar nicht.
Ich will mich gar nicht so kategorisieren, ehrlich gesagt. Also ich richte mich da eher danach, nach was mir gerade so ist, was mich interessiert. Und wenn ich jetzt zum einen mehr weibliche Autoren oder ja, also vom Schwerpunkt her interessiert mich halt dann mal ein feministisches Thema. Also ich würde schon sagen, tatsächlich, wir lesen sehr viel mehr Autorinnen, als wir Autoren lesen. Das hat sich aber so ergeben. Das ist jetzt nicht irgendwie pathologisch vorgegeben, dürfen wir nicht lesen, das ist ja ein Mann. Also das ist es gar nicht. Das hat sich auch entwickelt. Also ursprünglich war der Schwerpunkt mal eher auf der skandinavischen Literatur geplant. Hm. Und da sind wir aber dann, dachten auch, wir könnten originalsprachliche Titel verkaufen, aber das hat sich alles als einigermaßen schwierig erwiesen. Und dann, ich glaube, so eine Buchhandlung entwickelt sich auch und man selber entwickelt sich ja auch, je nachdem, man muss es ja selber erst auch rausfinden.
Das heißt, so eine Auslage in deinen 35 Quadratmeter spiegelt auch immer sozusagen gerade euren Stand wider?
Absolut. Also ich würde auch sagen, dass 80% der Bücher, die wir verkaufen, die kennen wir, haben wir selber gelesen oder haben die an unser Sortiment angepasst, das wir gelesen haben.
Geil. Ja.
Jetzt stelle ich mir das immer schon sehr, sehr komplex vor. Ich bin jemand, der nicht wirklich so wahnsinnig schnell liest oder nicht so viel liest, bin schnell irgendwie überfordert, glaube ich, mit mehreren Büchern gleichzeitig, vor allem dann bleiben alle liegen. Du hast ja wirklich, du bestellst Bücher, die kommen ja auch, das ist mir neulich erzählt, wöchentlich oder zweiwöchentlich bekommst du neue Bücherlieferungen und so. Und dann bist du ja schon, hast du ja selbst gesagt, du willst ja schon vieles auch lesen, um es auch empfehlen zu können und so. Du müsstest ja eigentlich laut meiner Rechnung die ganze Zeit nur am Lesen sein.
Nee, bin ich nicht. Also ich lese schon täglich, aber man kann, also ich bin ja auch in der Buchhandlung und wenn Bücher kommen, also im Grunde kommen jeden Tag neue Bücher. Also ich kann ja auch Bücher für Kunden zum nächsten Tag bestellen und die Bücher, die ich für Sortiment bestelle, bestelle ich meistens über einen Verlag. Das dauert dann ein bisschen länger. Aber mich interessieren ja auch die Sachen, oder zum Teil interessieren mich ja auch Sachen, was Kunden bestellen, dann lese ich da auch mal quer oder ich informiere mich ja unterschiedlich. Das bedeutet ja deswegen nicht, dass ich ein Buch von vorne bis hinten durchlesen muss, um sozusagen über das Buch Bescheid zu wissen. Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten zu lesen.
Ja.
Also ich lese jetzt nicht, also ich laufe jetzt nicht die ganze Zeit mit einem Buch vor der Nase rum.
Und wie ist es eigentlich so, in eurem Sortiment ist es zum Beispiel jetzt auch nicht wichtig, also du legst jetzt nicht irgendwie per se schon mal irgendwie 10 Bücher von der Spiegel-Bestsellerliste auf den Büchertisch, weil du dann einfach denkst, ja, die gehen auf jeden Fall weg.
Nee, ich muss ja gestehen, ich habe ja eher eine Aversion gegen die Spiegel-Bestsellerliste.
Darauf wollte ich raus, ja, genau.
Ich weiß auch gar nicht, wieso, mich regt schon der Aufkleber auf.
Das hat mir neulich auch jemand aus der Buchhandlung hier ums Eck, habe ich das auch gehört. Da habe ich auch gesagt, habe ich auch so als Hinweis, ja, das ist ein Buch, das, was ich da brauchte ich für die Arbeit, das ist auch auf der Spiegel-Bestsellerliste und da kam auch sofort so, ja.
Ja, also das heißt jetzt, ist kein Kriterium dafür, dass ich jetzt auch sagen würde, das bestelle ich nicht, weil es auf der Spiegel-Bestsellerliste ist, total Quatsch. Es ist nur dieses überbewertete, ich erwische mich auch dabei, Bücher kommen, es ist dieser Aufkleber und ich stehe beim Aufpacken da und merke schon, wie ich diesen Aufkleber runterpriemel.
Und auf andere Bücher drauf machst.
Habe ich auch schon gemacht. Habe ich tatsächlich.
Auf meins hoffentlich.
Ehrlich gesagt, gar nicht auf deins.
Oh, wirklich?
Nur zum Spaß.
Oh, das war nur, ja. Oh, schön, ja, toll. Ja. Weil sonst würde ich auch nie zu dem Aufkleber kommen.
Ja. Also ich habe von Kunden gehört, die wirklich automatisch auf Bücher greifen, wo Spiegel-Bestseller oder Bestseller drauf, nein, eigentlich Spiegel-Bestseller-Liste, weil sie der Meinung sind, wenn es da draufsteht, dann muss es ja gut sein.
Es muss ja gut sein, genau. Ja. Genau wie die Charts.
Ja,
die Popcharts.
Genau. Thilo Sarrazin würde dem zustimmen.
Mhm. Absolut.
Ja.
Und sag mal, ist es denn so, würdest du sagen, dass diese Spiegel-Bestseller Kategorisierung, kann man, man könnte ja einerseits sagen, naja, das hilft ja generell, Bücher mehr zu verkaufen oder dass überhaupt Leute mehr Bücher lesen. Oder würdest du sagen, findest du eher negativ, weil einfach die wichtigen oder andere wichtige Bücher dadurch zugedeckt werden oder in den Hintergrund geraten?
Hm, weiß ich nicht. Wahrscheinlich müsste ich das so sehen, aber so weit gehe ich gar nicht. Es interessiert mich zu wenig.
Okay. Und
sehr gut.
Wie siehst du denn, oder beziehungsweise jetzt, man liest ja viel oder hört viel, bin ja auch in der Literaturbranche am Rande tätig, jetzt mit Corona.
Da gibt's ja dann Bücher haben wir übrigens auch da.
Meine Bernie. Bücher.
So viel zum Autor und Autorinnen.
Es darf auch Autoren geben, wenn sie Bernie Meyer heißen.
Mhm.
Genau, wo war ich? Achso, genau. Weißt,
Corona.
Corona, genau. Ja, manche sagen so, ja, der Buchhandel braucht sich nicht aufregen, jetzt können doch alle noch viel mehr Bücher lesen in den Lockdowns und so bla bla. Andere sagen, ja, aber es ist schwierig für den Buchhandel und so. Also ich habe auch schon so Klagen gehört von größeren Buchhandlungen und auch Verlagen und so. Du hast mir wiederum gesagt, weiß nicht, also bei uns hat das Corona jetzt nicht geschadet. Also wie ist denn dein Eindruck erstmal, was deine eigene Buchhandlung betrifft, was diese Lockdown-Phase kann man es ja nicht nennen, aber diese Monate, wo man denkt, die Leute müssten eigentlich mehr lesen. Was ist dein Eindruck von deinem eigenen Laden und was weißt du so über Kollegen oder größere Buchhandlungen?
Ich glaube, es war wirklich ganz unterschiedlich und Berlin hatte ja auch die Ausnahmestellung, dass die Buchhandlungen rein theoretisch während der Lockdown-Phase offen bleiben durften. Das war in allen anderen Bundesländern, ich glaube außer Brandenburg noch, nicht erlaubt. Und ich glaube wirklich große Einbußen erlitten haben so Buchhandlungen wie Hugendubel und Thalia, weil die einfach diese ganzen Hygienekonzepte nicht erfüllen konnten. Also die waren auch schlichtweg überfordert mit, wer darf jetzt im Laden sein, wie viele und wie machen wir das mit den Kunden. Und das hätte sich für diese großen Buchhandlungen gar nicht gelohnt, dann überhaupt zu öffnen in der Zeit. Deswegen hatten die zu. Jetzt kann ich jetzt nicht genau beurteilen, wie hoch der Online-Bestellsatz bei so Buchhandlungen wie Hugendubel, Dussmann oder Thalia ist, ob der eher geringer ist, weil die Leute dann tatsächlich ja, bei Amazon bestellen, wobei Amazon hatte sich ja in der Zeit selber rausgekickt, indem sie Bücher gar nicht geliefert haben. Also sie haben Bücher geliefert, aber in einer Lieferzeit von 4 Wochen. Das heißt, die Leute, die online bestellt haben oder online bestellen wollten, mussten ja sowieso auf andere Plattformen greifen. Und da hatte ich den Eindruck, dass schon der Großteil der Bevölkerung sich Gedanken gemacht hat, okay, jetzt muss ich online bestellen, bei Amazon kann ich nicht, wen unterstütze ich? Und ich glaube, das ist schon viel den kleineren und mittelständischen Buchhandlungen zugute gekommen.
Und ihr habt auch einen Lieferservice gemacht, ne?
Wir haben auch einen Lieferservice gemacht und wir hatten bis dato praktisch null Online-Bestellungen, vielleicht mal 4 im Monat. Mhm. Wir hatten dann 4 am Tag.
Mhm. Und du hast selbst ausgeliefert auch, ne?
Ja, wir sind
mit Fahrrad. Den,
ja, weil oh die ich meine, die Post war echt nicht hilfreich. Also wir hatten wirklich richtig Pech. Unsere Sachen, die wir mit der Post verschickt haben, sind entweder gar nicht angekommen oder wieder zurückgekommen oder haben halt irgendwie 4 Wochen gebraucht. Und zumindest die Sachen, die in Berlin bestellt wurden, die haben wir weitestgehend mit dem Fahrrad ausgeliefert. Das habe ich aber von anderen Buchhandlungen auch gehört.
Mhm.
Also das hat uns tatsächlich schon irgendwie nochmal mehr Kunden gebracht, die wir vorher nicht kannten. Also bei uns haben Leute bestellt, habe ich noch nie gehört vorher. Mhm. Und zum Teil, also jetzt nicht zum Großteil, aber zu einem kleinen Teil, sind uns die auch geblieben jetzt danach.
Wie würdest du das Verhältnis so von Stammkunden und so, wie sagt man, Laufpublikum beschreiben?
Also, ja, ist mehr, also es Stammkundschaft ist deutlich höher als Laufkundschaft.
Es führt aber auch dazu, dass wenn ich jetzt zu dir ins Café, hätte ich fast gesagt, gehe, die Buchhandlung gehe und dann sehe ich da mal Leute, die sind da drin und die gehen dann wieder und dann erzählst du mir Anekdoten über die und dann denke ich mir so, wow, was die für Leute kennenlernen, was da passiert, was für ein diverses Ensemble von Buchkäufern sich da einfindet. Das ist also von natürlich selber Autoren, die gucken, ob ihre Bücher da stehen. aber auch irgendwie wirklich sehr reiche Leute, dann aber auch irgendwie ja jugendliche Leute, die nur Postkarten suchen, Touristen, alles mögliche, die ganzen Stammkunden, Künstler, Musiker etc., was da zusammenkommt, es ist eigentlich wie das, was mir manchmal in so Kneipen oder so Wirtshäusern fehlt, nämlich das ist so ein
du weißt,
generationenübergreifendes Get-Together ist. Ich finde es wirklich sehr, also ich könnte da theoretisch auch nur sitzen und gucken ein paar Stunden irgendwie.
Ja, ich auch.
Ja.
Du weißt bei Stammkunden, wenn sie reinkommen, ja unter Umständen auch schon, was sie in letzter Zeit so gelesen haben.
Ja. Oder ich durchforste praktisch manchmal auch Vorschauen mit dem Hintergedanken, an bestimmte Leute zu denken.
Ja.
Bücher, die ich vielleicht...
Das könnte doch der Frau sowieso gefallen.
Genau, ich würde es vielleicht nicht bestellen, aber ich denke mir, aber dem könnte es vielleicht gefallen.
Ja.
Und dann vermerke ich mir das und wenn der nächstes Mal kommt, dann sage ich, du, ich habe da was gelesen, interessiert dich das?
Toll.
Ja.
Jetzt ist es ja auch so, dass es gerade in der Buchbranche auch in den letzten Jahren immer wieder, ich sage nicht Skandale gab, aber hat einfach so ein bisschen, natürlich war auch Platz für rechte Literatur und für Cancel Culture und diese ganze Diskussion, die wir halt gesellschaftlich führen, hat sich auch in Buchhandlungen wieder gespiegelt. Da gab es ja zum einen auch das, dass Margarete Stukowski mal gesagt hat, da mag sie nicht lesen in dieser einen Buchhandlung, weil da war, ich weiß gar nicht mehr, was da war schon jemand anderes eingeladen, die sie nicht gut fand. Oder die hatten ein Sortiment von rechtsideologisch angehauchten Büchern irgendwie. Und dann gab es da aber so einen kleinen Shitstorm. Wie gehst du damit um? Und du hattest natürlich auch schon einen Fall, wo du so ein bisschen, ich sag mal, wo ihr so ein bisschen angegriffen worden seid.
Ja, also wir hatten auch mal einen Autor eingeladen, wo uns dann tatsächlich ein Kunde darauf aufmerksam gemacht hat, ob wir uns schon mal erkundigt haben, was der sonst so alles
im Der Netz, war zu einer Lesung eingeladen.
Der war zu einer Lesung, also der wurde uns angeboten von einer Literaturagentur, mit der wir schon viele Sachen gemacht haben und dann, ja, manchmal hinterfragt man, oder beziehungsweise das war vielleicht, also ist, ab dem Zeitpunkt ist der Punkt eingetreten, wo wir Dinge dann schon näher durchleuchten und nicht einfach Ja oder Nein sagen. Und zu dem Zeitpunkt war es halt so, die hatten uns das angeboten, ob wir das wieder machen. Wir haben halt irgendwie so, ja klar, Sachbuch über Drogen machen wir. Und dann kam sozusagen, ja, haben wir halt die Sachen gelesen, die der im Netz so schreibt und da hat es einem wirklich die Zehennägel hochgerollt und dann denkt man sich halt, okay, dann kann man vielleicht mit dem Typen noch irgendwie umgehen, aber wenn man sich die ganzen Kommentare, die er unter seinen ganzen Blogs hatte von den ganzen anderen Leuten, die seine ganze Followerschaft da war, dann
war dir klar, welche Leute in deine Buchhandlung kommen, exakt, um ihn sich anzuhören.
Genau, und das war dann der Punkt, wo ich dachte, nee, ich will eigentlich, ich meine, ich kann nicht verhindern, dass Leute in der Buchhandlung kommen und Bücher bestellen. Ich durchleuchte ja nicht jeden, der reinkommt, aber ich kann natürlich selber entscheiden, wen ich zu einer Party haben will und wen nicht.
Ja.
Und die wollten wir alle nicht haben. Und dann haben wir das abgesagt und wie ich finde, auch auf einem total vertretbaren Weg damals über die Literaturagentur und über den Verlag. Und die haben sich erstmal überhaupt nicht drauf gemeldet. Also wir haben einfach gar nicht drauf reagiert,
ja,
bis wir dann irgendwann mal gesagt haben, okay, wenn die alle nicht drauf reagieren, dann sagen wir es halt öffentlich ab, aber auch relativ, also nicht jetzt irgendwie, weil der das und das geschrieben hat und wir das alles scheiße finden, sondern wirklich sehr, sehr dezent und daraufhin brach das dann damals bei uns auch sofort los.
Er hat der betreffende Autor hat diese Charta 2017 und die Erklärung 2018 unterschrieben.
Auf der Achse des Guten und…
Ja, also sagen wir mal so… Politisch nicht so ganz auf eurer Linie. Jetzt jetzt hat man euch wahrscheinlich auch den Vorwurf gemacht, dass, Entschuldigung, wenn wir keinen Dialog haben, wie wollen wir dann solche Leute auch erreichen oder wie wollen wir ohne Dialog zueinander finden?
Genau, das war auch einer der großen Steckenpferde, die dann sozusagen immer auf einen in so einem Moment hereinprasselt. Und klar, es ist auch eine legitime Fragestellung. Trotzdem, am Ende des Tages entscheide ich, wen ich in meiner Buchhandlung haben möchte und wen nicht und mit wem ich einen Dialog führen möchte und mit wem nicht. Und ich finde es immer noch ein Unterschied, sich jemanden einzuladen, um sozusagen eh schon zu wissen, wo es drauf hinausläuft. Oder im Gespräch, dann ergeben sich Situationen. Das ist ein Unterschied. Und ich wollte jetzt nicht unbedingt die Buchhandlung sein, die denen eine Plattform gibt.
Also ich Ich spiele dann so ein bisschen, ich spiele ja nur so ein bisschen, ich das ist ein total blöder Spruch, das, ich spiele Advocatus Diaboli. Aber ich will es nur mal dagegen halten, dass zum Beispiel die betreffende Buchhandlung in München, die sich mit der Margarete Stokowski da in die Haare geraten ist, glaube ich, war die Buchhandlung Lehmkuhl. Mhm. Und der hat ja gesagt, irgendwie, wenn er nichts verkauft an solche Leute oder diesem Markt nicht Rechnung trägt, dann würde er eine gesellschaftliche Gruppe abwerten. Und das möchte er nicht.
Ja, aber es ist ja ein Unterschied, ob ich Bücher verkaufe oder ob ich sie aktiv bewerbe. Ne? Hm. Und das möchte ich nicht. Also
genau,
man kann sie die Bücher auch in der Bibliothek ausleihen, man kann die Bücher auch bestellen. Ich muss sie nicht in meinem Laden den Leuten sozusagen, also dafür ist mir der Regal Platz stellen. Zu schade.
Genau. Ja, ich glaube, das ist eigentlich auch eins der missachteten Gegenargumente gewesen, dass wer diese Bücher lesen will, der kann sie auch bestellen. Und dann ist die Diskussion wesentlich weniger kontrovers, als wenn ich sie ihnen ein ganzes Bücherregal, eine ganze Sektion freiräume. Und natürlich damit auch eine publizistische Wirkung aus, also Signal auch sende irgendwie. Die Frage ist jetzt, wenn jemand zu dir in den Laden kommt und sagt, Sarrazin ist ja wieder oder immer noch auf der Bestsellerliste, das sehe ich hier gerade, weil ich die Sachbücher durchgehe, der Staat an seinen Grenzen, aber ich glaube, es ist schon älter, ne? Wenn das jetzt jemand bestellt oder sogar noch irgendwie was Doveres, dann sagst du dann, nee, sorry, ich möchte das nicht bestellen?
Also man muss halt für sich eine Grenze ziehen.
Ja, aber wo ist die?
Genau. Ja, wo ist die? Das ist ganz interessant. Ich weiß nicht, ob die bei mir tatsächlich bei Sarrazin wäre. Ich hatte den Fall noch nicht.
Ja. Aber ich finde, lesen kann man ja erstmal viel. Ja. Also so.
Ich glaube auch, ich würde es ehrlich gesagt auch bestellen. Ja. Es gab aber schon Bücher, die ich nicht bestellt habe.
Okay.
Die habe ich dann.
Mein Kampf mit Goldschnitt.
Können Sie mir den besorgen aus Polen?
Das war der richtige Distelwitz jetzt, ne?
Ja.
Nee, es gibt schon so krasse Verlage, die will ich einfach auch nicht unterstützen.
Oder? Die kommen aber vielleicht auch nicht zu dir, ne?
Nee, das nicht, aber da gab es dann schon auch Kundenbestellungen, aber die habe ich dann auch mit der Begründung, das ist mir jetzt, da ist mir nicht wohl, ich will Ihnen jetzt nicht vorschreiben, was Sie lesen sollen oder nicht lesen sollen, aber ich möchte es bitte nicht so gern bestellen. Da gehen die Leute auch unterschiedlich damit um. Ich hatte bisher da keine Probleme, bis auf diese wirklich unschöne Geschichte mit diesem Autor. Da kamen halt permanent da kamen auch Leute rein, die uns wirklich angefeindet haben. Aber das war ja genau auf diese Situation geschuldet. Das ist jetzt nicht das normale, der normale Alltag. Da passiert das nicht. Ich habe das von Buchhandlungen gehört, die permanent so ein Problem haben und die dann angefeindet werden, wenn sie diese Bücher nicht bestellen. Sowas haben wir nicht im Normalfall.
Okay. Hast du noch eine Frage zum?
Nee, auf einfach nur mal so. Ich höre, dass sie angefeindet werden. Ich finde, ich bin ja öfter auf Tournee, ich finde Buchhandlung, um das vielleicht nochmal allgemein zu sagen, wie toll ich Buchhandlung finde, wie gerne ich in Buchhandlung gehe und wie wichtig das ist, wenn ich habe es immer wieder erlebt auf Tournee, dass man manchen Buchhandlungen gibt es keine Bücher, habe ich festgestellt. Es gibt viel
Zeug.
Es gibt einmal richtig Zeug.
Es gibt Parfums jetzt
auch schon. Es gibt Parfums, es gibt Notizbücher, finde ich alles okay, kann man alles machen und bestimmt auch zum Geldverdienen gut, aber es gibt auch selbst die, was aussieht wie ein Buch und auch man als Buch bezeichnen können, sind für mich jetzt auch keine Bücher. Also das ist dann nur so Selbsthilfe oder Handwerks, Handarbeitssachen oder auch das finde ich alles in Ordnung, aber es gibt einfach manchmal keine Bücher.
Das
und
stimmt.
Wie toll das ist, manchmal in eine Buchhandlung reinzukommen und es liegen Bücher, die aussagen, das habe ich gelesen, finde ich fantastisch, das kenne ich nicht, das möchte ich, oh, das ist interessant, oh, das, ach, sieh mal an, das hat er auch geschrieben. Da kann man Zeit verbringen.
Ja.
Ist es so, dass Leute viel in Büchern noch so blättern und reinlesen bei dir jetzt?
Ja, ich habe schon auch.
Und dann nichts kaufen, so wie ich?
Ja, aber ich habe schon Tage, da habe ich wirklich fünf hintereinander, die reinkommen und nur blättern und sagen, ach, sie haben aber eine tolle Buchhandlung, wo man dann wirklich bei der fünften denkt man sich so, ja, genau von dem Satz kann ich auch meine nächste Miete bezahlen.
Also ich gehöre auch zu denen, die gucken und dann manchmal, und dann kaufe ich aber dann doch öfter dann was. Ich habe übrigens gelesen, es gibt im Japanischen ein Verb dafür. Es gibt ein Verb für Bücher, die man sich kauft, für das Kaufen von Büchern, von denen man weiß, dass man sie wahrscheinlich nicht lesen wird. Aber weil man sie gerne hat oder weil man sie, obwohl auch manchmal habe ich dann auch diese Bücher dann gelesen, aber manchmal kaufe ich dann auch ein Buch, weil ich denke, ich kann jetzt nicht schon wieder gehen, ohne was zu kaufen.
Nein, ich gehe auch in Läden rein und kaufe nichts und schaue. Also, das ist,
aber ich bedanke mich immer sehr freundlich.
Ja.
Nee, das auch davon ist, kann man keine Miete bezahlen.
Nein, aber das stimmt, aber trotzdem muss es legitim sein, in einen Laden reinzugehen, sich umzuschauen und wieder rauszugehen und nichts zu kaufen. Das ist absolut gerechtfertigt und das ist dann der eigenen Stimmung geschuldet, wie man dann damit umgeht, aber das sollte man eigentlich im Griff haben, wenn man einen Laden hat, dass man sich da
nicht. Ich finde es auch eine Kunst für sich, ein Buch zu suchen und die ein, zwei Seiten oder auch manchmal nur fünf Sätze zu lesen und zu wissen, okay, manchmal hat man es ja, man liest zwei Sätze und sagt, ja, danke, nehme ich mit.
Ja. Hm. Ja, ich weiß nicht, ich tue mich sehr schwer, ich finde, je mehr ich stöbere, desto mehr merke ich eigentlich immer, liegt mir doch nicht. Ich müsste impulsiver kaufen, dann hätte ich mehr Bücher, glaube ich.
Ja.
Aber es ist tatsächlich so, dass ich auch ein bisschen, ich muss zugeben, ich bin wie bei Platten, ich schaue immer noch ziemlich aufs Cover auch. Das muss mir auch echt gefallen. Bringst schwer übers Herz, ein Buch zu.
So kaufe ich Wein.
Ah, auch interessant.
Das machen wahrscheinlich 90% aller Leute. Und die wenigsten geben es zu.
Und was ist ein gutes Cover für dich?
Ja.
Das ist vollkommen divers. Also, wenn ich weiß, es ist ein gutes Buch, dann stört mich das Cover jetzt auch nicht. Also, wenn ich das Buch wirklich haben will, aufgrund seines Inhalts, aber wenn ich halt nur so Window-Shopping mache oder so, dann spricht mich manchmal was total Simples an. Und
muss dann bei dir der Titel auch passen?
Ja, schon. Aber manchmal spricht mich, also ich habe mir mal das Buch gekauft, es ist blau und hat einen grauen Streifen, silbernen Streifen, das ist alles. Aber ich glaube, da macht es dann auch die Bibliothek Suhrkamp.
Ja.
Macht dann auch was grafisch mit mir.
Ja. Nee, das steht für Qualität.
Möchte man meinen. Und manchmal mag ich auch so ein fancy Fantasy-Cover irgendwie. Das ist total verschieden. Mhm. Das ist alles sehr stimmungsabhängig. Zu dem Buch komme ich übrigens gleich.
Gut, ich lese nur die ersten zwei Sätze. Mal gucken, was mir das gibt. Poesie heißt.
Die sind auf Griechisch, die ersten zwei Sätze, glaube ich.
Nee, ist Französisch. Ich verstehe kein Wort.
Ja. Das ist zur Hälfte.
Ah, doch, daher ist Griechisch.
Zur Hälfte griechisches Buch. Gut. Aber wir kommen gleich dazu.
Ich leg's weg.
Jeder hat
für mich. Du möchtest kaufen.
Ich verkauf's dir für 50 Euro. Das ist eine Rarität. Jeder von uns hat fünf Bücher, die er empfehlen will, vorstellen. Das einzige Kriterium war, es dürfen nicht nur die Klassiker sein, die man schon immer gern gelesen hat, sondern vielleicht ein bisschen aktuell, oder es müssen auch nicht die Lieblingsbücher sein. Also ich habe so gemacht, einfach, dass ich Bücher genommen habe, die ich in letzter Zeit gelesen habe oder die mir gerade aufgefallen sind in meinem Bücherregal, ohne jetzt zu überlegen, ob ich Charles Dickens Große Erwartungen mit reinnehme oder Thomas Bernhard Die Auslöschung, also Bücher, die mir wahrscheinlich wirklich irgendwann mal was bedeutet haben, sondern das habe ich mal weggelassen. Ich habe versucht, was zu nehmen, was mir so untergekommen ist, aber was ich trotzdem gut fand. Das weiß nicht, wie ihr es gemacht habt, aber auf jeden Fall darf jeder fünf Bücher vorstellen, und zwar in aufsteigender Reihenfolge. Und das einzige Kriterium ist, dass sie einem gefallen und man kurz sagt, warum sie einem gefallen und vielleicht worum es geht. Also, aber muss nicht zu ausufernd sein. Und Daniela, als Gast darfst du natürlich beginnen mit deinem Platz 5.
Genau, und ich habe auch gleich spontan nur drei Bücher dabei, aber die anderen zwei habe ich mir Gott sei Dank gemerkt.
Okay.
Mit meinem Platz 5. Ich tue mich schwer, also ich weiß, was Platz 1 ist, aber die anderen vier Plätze sind willkürlich. Ich sage jetzt einfach mal Platz 5, Sartre, Das Spiel ist aus.
Das ist sehr lustig, weil das hatte ich fast auch auf meiner Liste.
Mhm.
Weil, sag du erst was dazu und dann sage ich, warum das für mich so wichtig war.
Ich habe überlegt, wie ich diese fünf Dinger da einordnen soll. Also man kann ja sagen, welche fünf Bücher würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? Dann ist ja eher ungeschickt, wenn man sich lauter dünne mitnimmt.
Hm.
So habe ich es nicht betrachtet, weil ich habe überwiegend dünne Bücher tatsächlich jetzt in der Liste und habe mir dann gedacht, okay, welche von den fünf Büchern würde ich immer wieder mal lesen? Und ich bin jemand, der keine Bücher zweimal liest. Das mache ich eigentlich überhaupt gar nie. Aber tatsächlich die ich jetzt mitgebracht habe, die habe ich schon. Also die würde ich auch noch mal lesen. Und bei Sartre kann man, bei Das Spiel ist aus, ist es etwas, was immer wieder interessant ist, weil man sich zu dieser Geschichte, es geht darum, dass zwei Menschen sterben. Der eine ist ein Revolutionär oder ein Kämpfer. Sie ist irgendwie eine etwas höhere Dame. Mhm. Im Jenseits begegnen sie sich und sie verlieben sich. Und sie haben die ultimative Möglichkeit, aus welchen Gründen auch immer, zu sagen, ihr dürft nochmal auf die Erde zurück, wir spulen nochmal alles zurück und ihr könnt euch kennen und ihr habt die Möglichkeit, euch kennenzulernen und alles sozusagen so, dass alles so verläuft, dass du nicht sozusagen im Kampf sterben musst und du auch nicht stirbst und dass alles irgendwie anders verläuft und ihr euch nämlich kennenlernt und weiterleben könnt. Ihr habt's im Griff, ihr könnt es steuern. Kriegt ihr es hin oder kriegt ihr es nicht hin? Aha. Und das ist wirklich die zentrale Frage. Kriegt man Dinge hin? Sind denn Dinge vorgegeben im Leben? Also an was glaubt man da? Und das, finde ich, macht Sartre
und auch ein bisschen gut. Die Frage, entscheidet man sich für, es ist eine sehr harte Entscheidung, ja. Entscheidet man sich für die Liebe und für sein persönliches Wohlergehen oder stellt man das Wohlergehen von anderen,
ja.
In dem Fall ist es die Schwester bei der Frau, bei ihm ist es die Sache der Revolution an sich, stellt man das Wohlergehen des anderen über sein eigenes? Also genau. Das ist auch eine Frage zwischen Altruismus und Egoismus und tatsächlich wird Liebe, so schön sie ist und so romantisch sie in dem Buch beschrieben wird, auch als egoistisches Motiv eingeordnet. Genau. Das ist ein bisschen streitbar, aber das ist natürlich, es ist ein fantasievolles, spritziges, schnelles Buch und trotzdem ist es zutiefst philosophisch. Das ist wirklich Wahnsinn, was man auf 120 Seiten oder so
exakt,
da so abhandeln ja. kann.
Und es hallt total lange nach.
Ja. Mich hat bei mir extrem lange sogar, weil ich
hatte... Das auch schon mal im Brennerpass, wir hatten es schon mal, ne?
Ja, ich hatte Daniela vom Konzept meines ja. Buches erzählt, an dem ich arbeite seit einer geraumen Zeit.
Ja, interessant, weil ich auch gerade gedacht habe, es hätte durchaus einen Platz gehabt im Zeitreisen-Podcast.
Ja, und Daniela hat mir damals gesagt, es erinnert mich an dieses Buch von Sartre, was ich mir sofort gekauft habe und gelesen. Und wenn mein Buch jemals fertig wird, ist tatsächlich das Buch von Sartre, das Spiel ist aus, ein bestehender Einfluss drauf. Und wird's immer bleiben. Also toller Platz 5. Okay, wir gehen gegen den Uhrzeigersinn. Rüdiger, du bist dran.
Sehr gut. Pass auf, mein Platz 5, ich habe irgendwann als sehr erwachsener Mensch, also zumindest im Alter nach, die Krimi-Literatur entdeckt, steige damit ein, weil ich irgendwann entdeckt habe, den amerikanischen Autor Charles Wilford. Ich glaube, Bernie, es war sogar eins der ersten Geschenke, was ich dir gemacht habe, war ein Krimi von Charles Wilford, der einen richtigen Hardboiled-Cop hat, das ist alles in Miami, ein ziemlich abgehafteter Bulle, fast so eine Tarantino-Gestalt. Tarantino nennt Charles Wilford auch als einer seiner Vorbilder. Hoke Mosley heißt der, er ist tagsüber nur ein einfacher Cop. Nein, er ist geschieden, er hat zwei Töchter, denen er furchtbare Tipps zum Leben gibt über Arbeit, Geld und Sex, dass man alles nicht wissen will. Und er arbeitet, er lebt in einem Hotel, wo er nur schlafen kann, weil er noch zeitgleich arbeitet dort als Hausdetektiv, Hoteldetektiv, weil auch da ab und zu mal was passiert. Es gibt 4-5 Krimis von dieser Figur, ganz großartig. Ich möchte den ersten nennen, Miami Blues, der übrigens auch verfilmt ist, wo direkt auf der ersten Szene beginnt. Es beginnt damit, dass ein Killer ankommt am Miami-Flughafen, von einem Hare Krishna-Jünger angesprochen wird und er bricht ihm erstmal den Finger. Das mal so als Messlatte.
Okay.
Sehr gut.
Fertig?
Hardboiled. Ja, bitte.
Cool. Ich finde es auch schön, dass wir verschiedene Genres haben. Ich habe auch versucht, 5 ganz unterschiedliche Genres zu nehmen. Mein Platz 5 ist ein Comic, weil ich lese gerne Comics und ich hätte es schade gefunden, wenn keins dabei gewesen wäre. Es ist eine Reihe, die heißt Saga. Sie ist von Brian K. Vaughan oder Vaughan, ich weiß gar nicht, wie man ihn spricht, und Fiona Staples, die Zeichnungen gemacht hat, von Image Comics. Gibt es seit 2012. Die beiden waren Star Wars Fans in ihrer Jugend, Kindheit und wollten ihre eigene Space Opera machen. Und es ist alles, Opera ist ganz gut, weil es ist grell, es ist bunt, es ist auch brutal, es ist extrem. Aber es ist eine wunderschöne Handlung. Es geht um ein Liebespaar, Alana und Marco. Die kommen von zwei verfeindeten Planeten und haben aber eine Tochter. Und diese Tochter Hazel ist quasi so das Bindeglied zwischen deren Kulturen. Er könnte die Kulturen verbinden. Aber natürlich werden die beiden von beiden Kulturen eigentlich, quasi verstoßen und gejagt. Es gibt auch einen wunderbaren Kopfgeldjäger, also es ist quasi so nochmal, das ist so die Extremversion von Boba Fett und es hat alles nicht nur damit zu tun, wie man ist, also wie es ist, quasi in so einem interstellaren Konflikt aufzuwachsen, sondern es hat sehr, sehr viel damit zu tun, wie es ist, eine Beziehung zu führen und auch eine Ehe und wie sich eine Beziehung ändert, wenn man Kinder hat und was für Konflikte das ist und wie das die Energien verlagert und auch die Liebesströme umleitet, mehr ins Kind als in den Partner. Und hin und wieder springt es in die Sicht des Kindes aus einer Retrospektive, die sich überlegt, wie ist sie eigentlich aufgewachsen mit ihren Eltern. Und es ist, wie, klar, wie gesagt, es ist sehr grell, das machen wir auch sehr brutal, aber es ist unglaublich liebevoll. Und Brian K. Vaughan hat auch gesagt, er musste das Buch schreiben, weil als er Vater geworden ist, ja, irgendwie hat er gemerkt, er muss andere Comics schreiben. Er wollte sich jetzt gar nicht so wichtig nehmen, ich bin jetzt Vater oder so, sondern ja, jetzt muss er halt anders schreiben. Also jetzt, seine Perspektive hat sich geändert. Das Leben auch als Paar ist anders mit Kindern. Und das spiegelt es wieder. Und man kann wirklich nur hoffen, ich weiß nicht, vielleicht ist da was in Arbeit, dass das irgendwann mal verfilmt wird. Oder eine Serie daraus gemacht wird. Weil Saga, so heißt es, ist tatsächlich, finde ich so, ja, das ist das kommende Science-Fiction-Thema und nicht Altered Carbon oder The Expanse oder sonst irgendwie, was es da so gibt oder was jetzt verfilmt wird, die drei Sonnen. Ja, Saga ist die große Saga, Space-Saga unserer Neuzeit.
Cool.
Mhm. Hoffentlich. Gut.
Ja.
Gut. Daniela, du bist wieder dran.
Okay, wieder ein dünnes Buch. Also, Platz 4 haben wir jetzt. Ne? Mhm. Ich habe genommen von Virgin Despont, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, die King Kong-Theorie. Von ihr bekannt sind ja eher die Vernon Subutex-Bücher. Mhm. Die habe ich im Übrigen nicht gelesen. Die interessieren mich auch nicht.
okay.
Verfilmt wurde ihr bisher, glaube ich, krassestes Buch, was im weitesten Sinne, glaube ich, auch ihre Geschichte ist, Bis Moore. Hat vielleicht der ein oder andere damals im Kino gesehen, ich zumindest. Und die King-Kong-Theorie ist wahrscheinlich, würde ich jetzt sagen, das ist eine Art feministisches Pamphlet,
ja,
eine Streitschrift. Aber die macht total Spaß.
Wahnsinn.
Also ich finde, das ist nicht jetzt irgendwie etwas, was auf Frauen, also was nur Frauen lesen können. Ich glaube auch wirklich, dass Männer an dem Buch Spaß haben können. Man kann sich irrsinnig viel rausziehen. Man muss ihr nicht in allen Sätzen Recht geben. Ich glaube, das hatte sie auch gar nicht so vor. Hm. Und es gibt so unterschiedliche Sparten, die ich nach wie vor total spannend finde. Und sie heißt eben King Kong Theorie, weil am Ende, ich glaube, das letzte oder vorletzte Kapitel des Buches bezieht sich auf den King Kong Film von Peter Jackson.
Mhm.
Und nachdem ich das Buch gelesen habe, und ich hatte King Kong schon bestimmt zweimal gesehen, aber es ist eine Weile her, habe ich mir echt nochmal diesen Film angeguckt mit.
Filme guckst du offensichtlich öfter.
Ja, ja, also ich gucke, ich würde fast sagen, mehr Filme, als ich Bücher lese.
Ja. Nee, nicht nur öfter Filme, sondern auch Filme guckst du mehrfach.
Ja, ja.
Ah, ja. Den gleichen Film, ja.
Ja, genau, doch. Das mache ich eher, also mache ich tatsächlich viel, viel mehr, als dass Bücher, ich ein Buch doppelt lesen würde. Genau, und am Ende ist wirklich, also fand ich extrem interessant unter dem Aspekt des Buches, die weiße Frau bei King Kong von Peter Jackson zu beobachten und anders zu sehen. Und das fand ich krass.
Hm. Das ist so ein Kick-Ass-Feminismus-Buch irgendwie. Ich habe es auch nicht auf meiner Liste, weil ich dachte, es ist, also sonst hätte ich ja nur Sachen, von die du mir empfiehlst, auf meiner Liste. Aber eins von deinen Empfehlungen habe ich auf meiner Liste. Aber auch ein wahnsinnig gutes Buch. Und so streitbar und trotzdem so extrem unterhaltsam.
Ja.
Ist wirklich ein unglaubliches Buch.
Ja, ich habe es auch gelesen. Ich fand es auch sehr gut.
Ja. Ah, okay.
Das ist genau deine Empfehlung über Bernie, über Bande an dich.
Kenne ich schon zwei Männer, die es gelesen haben.
Ja, ne? Ja.
Okay, dein Platz 4, Rüdiger.
Mein Platz 4. Das Buch gibt es schon lange. Ich habe den Film nie gesehen, der in meiner Schulzeit, in unserer aller Schulzeit sehr populär war, weil ich mir was völlig Falsches drunter vorgestellt habe. Und dann habe ich das Buch gelesen, es hat mich weggehauen, Die Farbe Lila.
Alice Walker, ne?
Alice Walker, ja.
Okay.
Weil es ein lebensumspannendes Melodram. Genau, es ist unglaublich vielschichtig, ist die, also aus... Es sind Briefe, ne, die sie schreibt. Ist damit schon automatisch ein Briefroman? Ich zögere. Genau. Einer schwarzen Frau. Es geht um, es spielt Anfang des 20. Jahrhunderts im ländlichen Georgia in den USA. Und es geht auch da um wahnsinnig viel. Es geht um Inzest, um patriarchale Gewalt, um lesbische Liebe, aber auch um Musik, um alles, um das Leben. Es ist ein wahnsinnig vielschichtiges Buch. Und ganz abgesehen davon, ist ihre Schwester geht als Missionarin nach Afrika und auch was in Afrika alles passiert. Und es ist, also es passiert sehr viel. Es ist sehr unterhaltsam, es ist ein wirklich ein fantastisches Buch.
Hast du den Film gesehen?
Ich habe den Film nicht gesehen, nee.
Tatsächlich ist der Film ein Steven Spielberg-Film, ne? Wenn ich mich nicht irre.
Genau, ja.
Mit Whoopi Goldberg in der Hauptrolle.
Genau.
Ja. Wir hatten
und das war vielleicht auch wirklich der Grund, weil alle waren so, oh, und Whoopi Goldberg ist so witzig. Und ich habe irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe gedacht, die Farbe Lila, ich habe das irgendwie, ich sag's jetzt mal ganz so beschwer, ich habe das in so eine Wohlfühl-Janosch irgendwas damals eingeordnet. Ich weiß nicht, ich hab nicht gewusst, was es ist. Es war einfach nur, vielleicht nur wegen Vorbehalten gegen die Jungs und Mädels, die das damals in meinen Schulzeiten irgendwie toll fanden. Nee, Farbe Lila ist nicht mein Ding. So. Genau, umso überraschter war ich.
Die Janosch-Ecke ist lustig.
Janosch, also Tigerenten kommen da nicht vor, das habe ich auch nicht gedacht. Wobei, Whoopi Goldberg und Tigerenten, da könnte man, aber gut.
Ja. Okay. Nein. Ich hatte ein Seminar über auch unter anderem über Alice Walker, insofern.
Ja.
Was, weil ich gar nicht in der Verlegenheit ist, in die Tigerenten. Wobei, das war wahrscheinlich vorher, dass das im Kino war. Genau, ich war tatsächlich ich war immer so ein bisschen Alice Walker, wie sagt man?
Geschädigt?
Ja, wollte ich gerade sagen, aber das ist natürlich totaler Quatsch. Aber mir.
Weil es Schulliteratur war, ne?
Ja, weil es Uniliteratur war.
Schule kann einem schon so einiges verderben. Mhm.
Schade eigentlich. Ich habe auf Platz 4 Don Winslow, The Border. Ich habe es neulich schon im Brennerpass erwähnt. Stellvertretend auch für diese ganze Mexiko-Trilogie. Fängt an mit Power of the Dog, The Cartel und jetzt Teil 3 The Border. Einfach weil Don Winslow mich beeinflusst hat in seiner Art, wie er schreibt, weil ich es unglaublich gut finde, wie er in Dialoge reingeht, seitenlang, und du hast wirklich das Gefühl, dass du siehst Leute, wie sie sich unterhalten, und du hörst sie, du liest gar nicht mehr. Du hast eigentlich dieses Gespräch von Leuten vor Augen. Und dann hat er aber so eine angenehme Art, dass er sich nicht aufhält mit so langen, was ich nicht so gerne mag, so Landschaftsbeschreibungen oder wie der Wind weht an jedem Abend oder sonst irgendwie. Ich mag es eigentlich lieber, wenn man zum Punkt kommt. Und diese Dialoge
finde ich... Ganz am Anfang des Podcasts, das mit dem Lied, mit dem warmen Wind?
Ja, das ist ein Lied, das ist eine Refrain.
Gut.
Ich mag es halt einfach, wenn man zum Punkt kommt. Und bei dir, Dialoge sind mir auch wichtig, aber die sagen ja was aus, die zeigen die Leute. Das ist Literatur auf dem Punkt, sind Dialoge für mich. Und dann aber auch schnell in der Handlung gern mal raffen. Und auch wie bei Don Winslow mal sagen, was in den letzten 3 Jahren passiert ist. Und er ist sehr politisch, er ist nie jammernd, er ist nie melodramatisch. Und gerade in The Border schafft das wirklich, dass er die ganzen aktuellen Entwicklungen, politischen Entwicklungen in Amerika, aber auch in Mexiko und was sich auch im War on Drugs weiterentwickelt hat, so ganz und gar unpeinlich in so eine sehr gute Handlung einbindet. Und wenn so Autoren so zwischen verschiedenen Handlungssträngen und Figuren, und die sind historisch angelehnt und da kommt jemand vor, der eindeutig Donald Trump ist und so, dann geht es sehr schnell ins, okay, ja, I get it, du willst aktuell sein, du willst irgendwie auf Höhe der Zeit sein, du willst eine Aussage treffen, und stimmt alles, trifft alles auf ihn zu, und trotzdem ist es elegant, und es ist ein wirklich guter Noir-Schreiber, den ich echt sehr bewundere für seinen Stil. Außerdem hat er fantastische Anti-Trump-Spots gemacht in den letzten Wochen, die auch sehr, 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 sehr sehenswert und sehr, sehr amüsant sind. Don Winslow, The Border. Daniela, dein Platz 3.
Genau, Platz 3 habe ich nicht dabei, weil ich mich auch, glaube ich, gar nicht entscheiden konnte, welches Buch ich von ihm hätte mitnehmen wollen. Also Platz 3 ist James Baldwin, und eigentlich, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen den zwei Büchern, die ich überlegt hatte, würde ich Giovanni's Room, also Giovanni's Zimmer, nehmen. Mhm. Und nicht den If Beale Street Could Talk, wobei es mir echt schwerfällt. Also James Baldwin in den 60ern, wahnsinnig erfolgreicher und präsenter schwarzer Autor, Prediger, Charismat, man kann es nicht anders sagen, man muss sich mal einfach mal eine seiner Vorlesungen, die es online auf YouTube gibt, kann man sich einfach angucken, oder Interviews oder Streitthematiken auch mit irgendwelchen weißen Rassisten. Es ist unglaublich, wie präsent, wie positiv dieser Typ in der damaligen Zeit war, obwohl er eben über Themen wie Rassismus ganz krass gesprochen hat und obwohl das ihn selber ja auch sehr beschäftigt hat. Mit Giovanni's Room ist die Geschichte, ist eigentlich seine Geschichte. Er beschreibt darin in den 50er Jahren zwei Männer, die sich in Paris kennenlernen. Einer davon ist ein Weißer und der andere ist ein Italiener, würde ich sagen. Also es geht noch nicht mal um Schwarz-Weiß in seinem Buch in den 50ern, aber es geht eben um Homosexualität und es geht um diese unterschiedlichen Bedürfnisse, die in einer Zeit wie in den 50ern in Europa schlicht unmöglich waren. Und er erzählt rückblickend und das ist total, also das ist wahnsinnig spannend, das ist wie ein Krimi. Also wir wissen sozusagen, es wird erzählt von der Perspektive von jemand, der im Todestrakt sitzt und auf seine Hinrichtung wartet. Und dann gehen wir zurück, nicht viele Wochen. Und das ist irre, das ist echt ein Roadmovie, das ist toll.
Cool. Mhm. Sag nochmal Autor und Buchtitel.
James Baldwin und der Buchtitel ist Giovanni's Room, also im Deutschen heißt es Giovanni's Zimmer.
Mhm. Okay. Rüdiger, dein Platz 3 sind wir, glaube ich.
Mein Platz 3, genau. Ich mache das nächste Genre auf, Biografie. Ich lese hin und wieder ab und zu gerne mal Biografien. Auch damit habe ich irgendwie ein bisschen spät angefangen. Ich bin wirklich so, was ein Aha-Erlebnis, das Leben von jemand anderem, den man irgendwie gut findet, zu lesen. Ich weiß, damals mein Einstieg war damals Michael J. Fox, Lucky Man. Das war wirklich toll. Oder dann auch hier der Virgin-Gründer, wie heißt der denn?
Richard Branson,
Losing My Virginity. Großartig, aber hier nennen will ich, weil ich es vor kurzem gelesen habe, Trevor Noah, Born a Crime. Haben wir auch, glaube ich, auch schon öfter hier im Brennerpass gehabt, deshalb nicht zu viel dazu. Aber von dem südafrikanischen Stand-Up-Comedian und mittlerweile amerikanischen Talkshow-Host geschriebenes Buch Trevor Noah, genau, über seine Kindheit, Jugend in Südafrika. Mhm. Großartig.
Tolles Buch.
Ja, das muss ich.
Warmherzig.
Auf meiner Liste.
Lustig.
Okay. Ja. Mein Platz 3, ich mache mal ein bisschen hinne, eine Empfehlung von Daniela, Fuminori Nakamura, Die Maske. Ich weiß gar nicht, warum, wie wir drauf kamen. Vielleicht war ich auf der Suche nach asiatischer Literatur, es ist auf jedenfalls ein japanischer Autor. Und es ist eine, also man kann es thrillerartig lesen, aber man kann es auch als Philosophie über was macht Leute böse, also böse im Sinne von eine ganz große Selbstsucht und ein ganz großer Machtdenken und Narzissmus. Wie ist es, also wie liegt es in den Familien, wie wird es weitervererbt, wie kann man sich dessen erwehren, unter welchem Druck steht man auch, was tut man, um das zu vermeiden, welchen Preis zahlt man, wenn man nicht so sein will. Also und dabei ist es aber trotzdem irgendwie, kann man sich's auch super als Anime vorstellen, wenn man es irgendwie liest, irgendwie. Es geht auch schnell vorbei im positiven Sinne.
Ja.
Also ich fand es ein sehr, sehr, sehr unterhaltsames und spaßiges Buch. Und ich mag, glaube ich, einfach auch so. Ich finde, bei so der japanischen Literatur, die ich kenne, das ist wirklich nicht viel, habe ich immer so das Gefühl, alles ist so symbolhaft und alles ist so emotional und so aussagekräftig und ist fast mehr eine Parabel als ein eigentlicher, als ein wirklicher Gesellschaftsroman. Aber ich mag das sehr gerne. Das macht mir sehr Freude, sowas zu lesen. Okay, das war mein Platz 3, Fuminori Nakamura, Die Maske. Daniela, dein Platz 2.
Okay, Platz 2 habe ich auch nicht dabei, weil es auch eigentlich wieder das ganze Werk ist, und zwar von Annie Ernaux, eine Französin, bildet derzeit das Dreigestirn mit Didier Eribourg und Edouard Louis in Frankreich, die gute Frau wird jetzt langsam 80, glaube ich, und ist in Frankreich schon lang sehr, sehr bekannt und sehr erfolgreich. In Deutschland wird sie jetzt erst komplett übersetzt und ich habe sie auch jetzt tatsächlich erst entdeckt. Ich würde starten mit ihrem ersten Übersetzten, das heißt Die Jahre. Und es bezieht sich auf eindeutig die Gesellschaft in einem westeuropäischen Land, in dem Fall Frankreich, könnte aber auch Deutschland, England oder Italien sein. Es ist total egal. Das kulturelle Gedächtnis von ihr setzt wahrscheinlich ein Anfang der 50er, da ist sie noch ein Kind und sie stellt gesellschaftliche Situationen immer in so kleinen Blöcken dar. Also was ganz angenehm ist, sie schreibt autobiografisch, aber aus der Sie-Perspektive. Dadurch haben wir so eine gewisse Distanz zum Text und es ist nicht ganz so, als ob wir sozusagen nur denken, das ist so, wie sie das empfindet, sondern dieses Sie gibt einem nochmal so einen Abstand dazu. Und sie vergleicht oder stellt gegenüber über Politik, Kunst, Literatur, Film und Musik. Hm. Und das ist toll. Annie Ernaux.
Rüdiger, dein Platz 2.
Mein Platz 2, genau. Wir gehen wieder nach England. Autorin, ich weiß nicht, Ilsa Daily Ward, The Terrible, alles, was passiert ist. Sehr, sehr, genau, poetisch geschrieben, teilweise sogar kurz, manche Sachen kurz oder einführend Kapitel in Gedichtform, aber ansonsten Prosa. Ja, Kindheit im Nordwesten England, jemand, der aufwächst unter schweren Bedingungen. Es geht um die Mutter, es geht um die Brüder, es geht um Drogen, es geht um die unheimliche Macht der eigenen Sexualität. Es erinnert mich ein bisschen an, wo wir darüber geredet haben, an I May Destroy You, an die Michaela Cole. Ich könnte mir irgendwie vielleicht das, also es ist, ist nicht unähnlich so vom Feeling her.
Bei meinem Platz 2 muss ich hadern, weil eigentlich hatte ich da Eve Ensler mit The Apology, ein Buch gegen die, was, ich glaube, wir hatten es schon mal hier besprochen, dem ich jetzt nicht so ganz ohne Vorbehalte gegenüberstehe. Also tatsächlich gäbe es da stilistisch ein paar Sachen, die mir nicht gefallen. Ich bin auch, wie es getaktet ist, fand ich nicht alles gut, aber dann andererseits ist es so ein Schlag ins Gesicht, den ich auch dann letztlich, und ich musste tatsächlich ein paar Monate ins Land ziehen lassen, wenn man das noch so sagt, dass ich diesen Schlag ins Gesicht ein bisschen wirken ließ und dann feststelle, dass es doch wichtig wurde, dass ich so geschlagen bin. Und ob der Punch jetzt wirklich so gut war oder technisch gut ausgeführt oder so, ist im Nachhinein gar nicht mehr so wichtig. Also fast finde ich es ein bisschen irrelevant, wie ich da rumgekrittelt habe. Allerdings, da hatte ich so ein bisschen angenommen, dass wir feministische Literatur auch mit dir und Daniela abdecken und dachte ich, sicher hat niemand ein Lyrikband. Und deshalb, oder?
Nee.
Deshalb habe ich die gute Eve Ensler runtergeschmissen, habe sie jetzt natürlich doch reingeschummelt und habe auf Platz 2
auch noch, pass mal auf.
Hab auf Platz 2 einen griechischen Dichter, 1963 Literatur-Nobelpreisträger, der heißt Georgos Seferis. Und der hat ein Buch, der hat ein Gedichtsammelband einfach mal über die Bibliothek Suhrkamp. Er hat ihn wahrscheinlich nicht mehr selbst rausgegeben. Er wurde rausgegeben. Und er heißt einfach nur Poesie. Und da sind ein paar Gedichte, die mich ansprechen, glaube ich auch. Ich mag Griechenland sehr gerne. Wenn der über Santorin textet oder so, bin ich sofort im Herzen dabei. Und ich mag es, wie er schreibt. Es ist natürlich im Vergleich. Ich bin draufgekommen, weil ich bei Daniela neulich auf einer Lesung war, einer Lyriklesung. Und kurz darauf ein Gespräch hatte mit einer Bekannten über Lyrik, die gesagt hat, Mensch, ich habe da mal was von Till Lindemann gelesen, es war gar nicht so schlecht. Und ich so, what? Spinnst du? Und sie so, ja, was liest du denn dann für Lyrik? Und dann habe ich wollte ich so reflexartig sagen, ich lese überhaupt keine Lyrik, ich finde Lyrik eher doof. Und dann habe ich aber mal geguckt, was ich so an Lyrik lese. Und dann waren da doch ein paar Sachen. Und ich wollte da nicht mit so also philanthropmäßig mit Dylan Thomas ums Eck kommen, sondern habe mir gedacht, den griechischen Autoren haben wir sicher hier auch nicht. Und ich möchte nur ein paar Zeilen lesen von einem Gedicht. Geht ganz schnell. Mhm. Weil wir haben sonst nie Lyrik in dieser Sendung.
Gut.
Das Gedicht heißt Mich reut der breite Fluss. Mich reut der breite Fluss, den ich durch meine Finger rinnen ließ, ohne einen einzigen Tropfen zu trinken. Jetzt versinke ich im Gestein, eine kleine Föhre in der roten Erde, weiter kein Weg genoss. Was ich liebte, ist dahin mit den Häusern, die im letzten Sommer noch neu waren und dann einstürzten im Herbstwind. Fand ich ganz gut, so ja. Wettertechnisch. Ja, der kommt gut und schnell auf den Punkt, der Mann.
Sehr gut.
Auch das weiß ich zu schätzen. Das war mein Platz 2. Jetzt, Platz 1.
Platz 1, definitiv Georges Perec. Georges Perec, ein Franzose, 1936 geboren. Ich könnte jetzt das verkürzen und sagen, der nur Quatsch schreibt, aber das ist natürlich kein Quatsch.
Mein Interesse ist
geweckt. Der war der Mitbegründer der Olippo-Gesellschaft. Das ist, ja, es ist eben auch Quatsch. Also er hat so Sachen gemacht, wie einen Roman ohne E zu schreiben. Das geht. Der hat irrsinnig viele.
Das ist wie so ein Impro-Spiel.
Der hat irrsinnig viele Seiten sogar. Der ist irgendwie 500 Seiten dick und es kommt der Buchstabe E nicht drin vor. Aber er macht trotzdem Sinn, der Roman. Also
funktioniert das in der Übersetzung?
Ich glaube,
in der Übersetzung.
A.
Ah, das ist
genau.
A.
Genau, nee, im Französischen entweder umgekehrt A und E ist es auf jeden Fall.
Oh mein Gott.
Einer wirklich meiner Lieblingstexte von ihm ist, warum gibt es keine Zigaretten beim Gemüsehändler? In dieser Ansammlung, also es sind immer Ansammlungen, über die er schreibt, hat er 267 Postkartentexte, die schickt er an, was weiß ich, jemand. Und diese Postkartentexte, die müssen aus den 60ern und 70ern sein. Ich weiß bis heute nicht, hat er sie selber geschrieben oder hat er sie gefunden? Ich muss jetzt zwei Texte, nur damit man eine Idee davon bekommt, was damals so praktisch in war, wenn man Postkarten aus dem Urlaub nach Hause geschrieben hat. Wir sind im Hotel Dardanella, fressen und fahren niente. Ich habe zugenommen, Anfang September fahren wir zurück. Hotel Trianon, mit allem Komfort. Wir fühlen uns wohl, jeden Morgen hotte Hü, komme Sonntagabend zurück. Also es ist immer wichtig, was esse ich, wie viel esse ich und wann komme ich zurück.
Brillant.
Haja, haja, hotte Hü und naja, fressen und fahren niente. So viel sehr dazu.
Gut. Fantastisch. Rüdiger.
Ja, Platz 1. Du, also, du übrigens von wegen der Lyrik. Michaela Cole, noch einmal Wikipedia und Michaela Cole. Was steht als erstes? Berufsbezeichnung Poetin. Poetin. Mhm. Nicht schlecht. So, pass auf. Ja, ich hatte ja, jetzt pass auf, jetzt sage ich auch, was ich eigentlich nehmen wollte, Platz 1. Und weil es gar nicht vorkommt, ich gucke mir meine Liste an und ich habe nur Bücher, das ist ein bisschen, es ist kein, aber nur Sachen, die übersetzt sind. Ich sehe, ich habe hier nur Engländer oder Amerikaner. Und eigentlich finde ich, so viel Vorbehalte wir manchmal vielleicht gegenüber der deutschen Kultur in Sachen Film und Fernsehen haben, manchmal kickt mich dann doch einfach ein Buch in deutscher Originalsprache am meisten. Und ich weiß ich nicht, weil man was teilt und gemeinsam Hintergrund, jetzt fällt mein Blick gerade auf deine Heizung und da hinten steht Benedikt Welz vom Ende der Einsamkeit. Also ab und zu mal so Benedikt Welz oder auch Kehlmann oder ich stehe wirklich unglaublich auf Thomas Lavinitsch, weil ich das größere Wunder. Ja. So, genau. Das beamt mich mal richtig manchmal weg. Aber trotzdem komme ich jetzt über Glavinisch zur Königsdisziplin, deshalb Platz 1. Großer Roman und dann habe ich da stehen Ian McEwan, Abbitte. Weil das wirklich, wirklich ein dolles Buch ist, was von dem historischen Kontext ist.
Und geht's?
Es geht um Liebe und es geht um Trennung und es geht um Unschuld und Selbsterkenntnis und.
Aber wie ist die Handlung?
Die Handlung, es geht um eine Liebesgeschichte, die aufgrund eines lächerlichen Fehlers schief geht und dann müssen alle in den Zweiten Weltkrieg und man sieht sich wieder und am Ende ist doch alles anders und es ist ganz großartig.
Ja, großartiger Autor, auf jeden Fall. Ja. Ich hatte im Übrigen auch noch einen Deutschen, den ich rausgekickt habe, Stefan Zweig, die Schachnovelle.
Ja. Ja, hatte ich schon in der Hand heute Morgen auch, aber sie ist ja so oft überschnitten. Oh Gott. Mein Platz 1 ist voller Downer, so sollte die Sendung eigentlich nicht enden, aber hilft nichts. Mein Platz 1 ist The Death of Yugoslavia, ich habe es nur auf Englisch gelesen, von Laura Silber, die Balkan-Korrespondentin der Financial Times damals, und Alan Little. Die haben ein Buch geschrieben, wie es zum Jugoslawien-Krieg kommen konnte und wie der dann verlaufen ist. Gibt es auch eine BBC-Doku drüber, ich glaube, die gibt es nur noch auf YouTube. Und das habe ich vor, keine Ahnung, wahrscheinlich schon 7, 8 Jahre her, dass ich es gelesen habe. Das hat mich total erschüttert, weil das im Prinzip, also da in unserem Hinterhof ist ja schon despektierlich, in unserem Vorhof, keine Ahnung, in unserer Nachbarschaft, da passiert ist, ein totales Auseinanderbrechen, nicht nur von der Gesellschaft, sondern von jeglicher Etikette, was aber vorher noch, kurz vorher, ein paar Jahre vorher, eigentlich noch eine offenbar funktionierende Demokratie war. Wie nah das ist, wie schnell es geht, wie schnell Ressentiments aufbrechen. Was passiert, wenn die Etikette wegfällt? Okay. Und das ist ja tatsächlich was wir schon öfter hier besprochen haben oder wo so eins meiner Lamentos, mit denen ich die Leute immer nerve. Vieles, was unsere Gesellschaft zusammenhält, ist nur auch Etikette. Du kannst die Leute oft nicht davon überzeugen, dass sie so denken, wie du denkst, und du kannst ihnen nicht vorschreiben, dass sie, also die intellektuelle Hürde ist zu groß, zu sagen, du darfst nicht so einen Hass haben oder du darfst nicht Ausländer doof finden oder du darfst nicht die Angst haben vor allem, oder, sondern es geht tatsächlich eher so, dass du den Leuten vermittelst, wie müssen sie sich benehmen, damit nicht alles zusammenbricht und damit sie auch keine persönlichen schwerwiegenden Konsequenzen davon tragen. Das nenne ich Etikette. Und das ist oft, so traurig das ist leider oft alles, was unsere Gesellschaft zusammenhält. Mhm. Nämlich das Wissen, die Ethik, die wir selber vorangetrieben haben, die wir erforscht haben, die wir entwickelt haben, wie man sich zu benehmen hat in der modernen Gesellschaft und wie viel Rücksicht man zu nehmen hat. Und wenn diese Etikette wegfällt und jemand wie Trump tut ja alles dafür, für den ist ja Etikette uncool, Regeln sind uncool, Rule Breakers sind cool, Etikette ist für Schwache. Wenn das wegfällt, dann passieren ungute Dinge. Und dann kann man nicht sagen, ja, aber eigentlich sind wir doch ethisch schon so weit und bla bla. Ich glaube, wir sind ethisch immer weniger weit, wie man sich das gerne wünschen würde. Und der Balkankonflikt, der hat es gezeigt, wie absolut unreif unsere Gesellschaft ist. Und das kann man nicht auf die Balkanstaaten schieben. Da kann man nicht sagen, ja, die Serben und die Kroaten, die finden sich schon immer scheiße oder sonst irgendwie so. Ich will nicht sagen, dass die Bayern und die Preußen sich demnächst irgendwie gegenseitig in Konzentrationslager stecken. Aber es ist tatsächlich ein großes Lehrstück tatsächlich, wie schnell ganz viel ganz gravierend schiefgehen kann. Und ja, tut mir leid, dass ich mit der Note aufhöre, aber das war mir wichtig. Deshalb auf Platz 1 Laura Silver, Alan Little, The Death of Yugoslavia. Okay. Daniela, du sollst noch was davon haben, vielleicht ein paar neue Kunden von dem Podcast. Ah. Die Buchhandlung Montag befindet sich in der Pappelallee Nummer
25.
In Berlin. Ja. Ist geöffnet.
Nicht montags.
35 Quadratmeter groß.
Ansonsten aber jeden Tag.
Von?
Von 11 bis 18 Uhr.
Ja, ich bin ja gerne jemand, der in 10 um Läden geht, ja. In Läden geht und habe es auch nach 20 Jahren Berlin immer noch nicht kapiert, dass einfach gerade in Berlin Mitte und Kreuzberg Läden oft nicht um 10 geöffnet sind.
Ja, wir hatten auch schon mal um 9 offen. Ja, dann hatten wir um 10 offen und irgendwie haben wir festgestellt, dass zwischen 9 und 11 einfach niemand kommt, Bernie.
Also ich.
Wo warst du?
Ja. Gut. Aber danke, dass du hier warst.
Danke für die Einladung. Ja,
vielen Dank.
Du kommst sicher mal zu einer Filmsendung, lade ich dich ein, oder?
Unbedingt.
Ja, ja. Auf jeden Fall.
Western.
Western?
Ja, gerne.
Ja, Western hatten wir schon besprochen. Jetzt auch für dich, Rüdiger. Ja. Nächste Woche. Nein, aber demnächst mal.
Okay, cool.
Wir geben dir ein paar Western als Hausaufgabe.
Sehr gerne.
Ja.
Achso, warst du nicht auch bei meinem legendären, ausgeuferten Western-Vortrag?
Leider nicht. Aber wir haben viel in der Zeit beim Kaffeetrinken über Western geredet, aber bei dem Vortrag war ich nicht, aus irgendwelchen Gründen.
Okay, der hätte 47 Minuten dauern sollen, glaube ich, hat aber 147 Minuten gedauert. Was an dem Mezcal lag ein bisschen, den es da gab. Okay, aber
wie viele Minuten sind wir jetzt?
Wir sind bei 1,30 und ein paar zerquetschte.
Da haben wir noch 17 Minuten.
Okay, ich danke euch.
Danke auch.
Und wir hören uns nächste Woche, wahrscheinlich mit einem Special über soziale Medien.
Soziale Medien. Ja.
Daniela, mach's gut, danke. Tschüss.
Ja, ihr auch. Ciao, ciao.
Tschüss.
Kenner wissen, das 3:1 der Frankfurter über die Hertha am Freitagabend wirft kein gutes Licht auf Werder Bremen. Werder Bremen bestätigt daraufhin das schlechte Bild, was wir von Schalke haben und gewinnt 3:1 in Gelsenkirchen. Die Bayern sind noch nicht richtig in Tritt, sagt Hansi Flick. Geglaubt hat ihm das niemand, bis Hoffenheim kam. Hoffenheim FCB 4:1. Der BVB nutzt das eiskalt und verliert eiskalt in Augsburg mit 0:2. Was soll denn das? Ein Punkt auch nur für Gladbach, zu Hause gegen Union 1:1. Stuttgart wirkt verjüngt, verstärkt, verbessert. Mainz hat einfach nur verloren. Jetzt bin ich eine Zeile verrutscht. Leverkusen, Leipzig. Da bin ja sowas von verrutscht. Mainz hat einfach nur verloren. Ich glaube, es war 1:3. Ich habe hier irgendwas verrutscht. Nach dem hübschen Unentschieden gegen Frankfurt in der letzten Woche fährt die Arminia gegen den 1. FC Köln seinen ersten Dreier ein. Bielefeld Köln 1:0. Und ich frage mich, warum ich nicht jedes Mal am letzten Tag des Spieltages, beim letzten Spiel des Spieltages auf ein Unentschieden tippe. Ich wäre mir Sicherheit noch viel reicher. Freiburg, Wolfsburg 1:1. Und, oh Nagelsmann, gestolpert im zweiten Spiel. Ein Blick auf die Tabelle zeigt, ein Punkt bedeutet viel. Der BVB verliert, die Bayern auch. Und schon ist allem klar, der Julian steht mit seinen Jungs wie immer prima da. Leverkusen, Leipzig 1:1. Vielen Dank.
Tschüss, David Wagner.
Tschüss, David.